Trondheim wird belagert.
Und vier Pornomacker aus der Provinz haben nichts Besseres zu tun, als über Brettspiele zu labern. Das finden wir gut. Deswegen wird diese Folge Meeple-Porn präsentiert von Spieleoffensive.de, Deutschlands größtem Onlineshop für Brettspiele.
Ja, das ist der Brettspiel-Podcast, mit dem wir immer Probleme haben. Wenn Sie sich den vielleicht mal anhören könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt eine Baggerschaufel rum?
Warum hast du einen Mops auf dem Schoß?
Ja, dann blas mir doch einen.
Meeple-Porn.
Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Da sind wir wieder am Start. Die wöchentliche Salbe quasi für euer Innenohr. Mit mir heute am Start hier im Ring zusammen die drei Spießgesellen und Kumpanen. Einmal Seltschuk, Denis, Christopher, Turek und der Phil Supertramp. Schönen guten Tag, Herr Ruby. Alle hier schön heute zusammen versammelt, um hier wilde Sachen wieder mal anzustellen in der neuesten Folge vom Meeple-Porn Brettspiel-Podcast.
Hallo.
Jo.
Also Chris, pass auf, du kriegst jetzt eine Aufgabe. Für die nächste Folge möchte ich, dass du quasi, ich möchte, dass du so eine super epische Anmoderation quasi machst. Die kannst du mit ChatGPT dir quasi vorschreiben lassen. Wir haben dir gerade eben quasi wie das gezeigt. Und du musst die quasi nur so richtig geil intoniert, möglichst episch vortragen. So, stell dir vor, wie bei TV Total oder so, weißt du, so am Anfang, wenn die Gäste vorgestellt werden und so. Kannst du das für die nächste Folge eventuell für uns tun?
No brainer,
du bist
easy.
Easy, weil du bist ja von uns eher so das sprachliche Genie auch.
Ja, schon.
Meine blöde Frage, du bist ja so relativ in diesem ganzen Wokismus und so weiter drin, ne? Ich wollte dich was fragen. Kannst du meine Frage vielleicht? Ich habe eine Frage. kannst du auf meine Frage kurz eingehen? Hast du Kapazitäten?
Ich kann es versuchen.
Hast du Kapazitäten?
Je nachdem, was es für eine Scheiße kommt, werde ich einfach schweigen oder antworten.
Wir versuchen es einfach, okay? Also pass auf, wenn wir nächste Woche es versuchen würden, dass ich so tue, als wäre ich so ein sechsjähriges Kind und würde so auf die Bühne kommen und du wärst Marijke Amado, okay?
Ja.
Und du würdest einen holländischen Dialekt aufsetzen und das Ganze mit einem holländischen Dialekt sozusagen moderieren und dann
ist kein Rassismus. Ist kein Rassismus.
Dass Holländer du am Ende mich sozusagen durch die Kugel schickst.
Ja.
Und ich komme auf der anderen Seite raus als Eddie Murphy.
Ja.
Ich frage dich jetzt nur eins.
Ja.
Wo hat der Rassismus angefangen?
Also ich würde sagen,
an diesem Beispiel ist in jeder Ecke irgendwas nicht in Ordnung.
Aber pass auf, ich finde das eine krank gute Frage, muss ich dich erstmal loben, weil das ist so eine klassische Frage, die würde ich in der Schule jetzt quasi das Fach Rassismus unterrichten. Wäre das eine perfekte Frage für so ein Schullehrbuch? Also von daher erstmal Props dafür. Ich würde sagen, aus meiner privilegierten Sicht hier im Ruhrpott, würde ich sagen, Holländer nachmachen ist kein Rassismus. Das ist nur lustig, finde ich. Ich finde das okay.
Ist auch kein Rassismus, wenn man so Türken nachmacht?
Das ist auf jeden Fall Rassismus.
Hä?
Wo trennst du die Linie? Also wo
das sind die Linie? Weil das unsere Nachbarn sind. Die Grenzen, die sind ja eh nur imaginär und Holland und Österreich und Deutschland und Schweiz ist alles dasselbe, meiner Meinung nach. Bloß mit anderen Dialekten.
Eine Frage. Meine Freundin ist ja aus Deutschland.
Ja.
Und die regt sich immer extrem drüber auf, wenn ich deutschen Dialekt nachmache. Ist das Rassismus?
Du sprichst doch Hochdeutsch, nur du hast nur ein paar komische Wörter.
Wow, warte mal kurz, jetzt bin ich gespannt. Phil, mach mal bitte in Deutsch.
Du sprichst doch nur so Schniepen und so, hast ein paar komische Wörter, aber es hat geschniept.
Kannst du mal kurz einen deutschen Dialekt nachmachen?
Ich soll einen deutschen Dialekt nachmachen, oder was?
Okay, also, pass auf, es ist nicht Deutsch und deine Lippen zusammenspitzen.
Das ist super crazy, weil man hört ja eigentlich nie jemanden, der Deutsch spricht und einen deutschen Dialekt nachmacht, sozusagen. So, weißt
er hat nur seine Lippen zusammengespitzt. Ich wollte jetzt Deutsch reden oder was? Das ist doch kein Deutsch, wenn du deine Lippen zusammenknüllst wie so ein Arschloch.
Ich möchte ganz kurz meine Frage zu Ende führen und die Antwort jetzt. Also, wo fängt der Rassismus an in dem Moment?
Ja, aber wie würdest du, okay, pass auf, wie sollen denn die Leute, du hast gesagt, als Eddie Murphy kommst du auf der anderen Seite raus. Ja,
Digga, einen Moment, woran, einen Moment, also erstmal geht's damit ganz, wir können das von Anfang an aufrufen, als erstmal ist es schon gar nicht okay, sechsjährige Kinder ins Fernsehen zu stellen, die als Erwachsene.
Es geht um Rassismus, es geht um Rassismus.
Ja, ja, Moment, ja, ich weiß, kommen wir ja auch nochmal zu, nur um das anzumachen, sechsjährige Kinder als Erwachsene zu schminken und die dann irgendwie ins Fernsehen zu stellen und so, das ist schon komplett.
Ja, warte, du darfst weitermachen, du darfst gleich weitermachen mit, da möchte gerne Wokismus, aber Fälschung, eine andere Frage. Ja. Woran würde man erkennen, dass du Eddie Murphy sein sollst? Ja, also wie sieht die Eddie Murphy-Verkleidung aus?
Also ich bin auf jeden Fall Eddie Murphy.
Bist du geschminkt?
Eddie Murphy wird sich verkleidet.
Bist du geschminkt?
Verkleidet. Hab mir natürlich eine Eddie Murphy-Perücke aufgesetzt.
Okay, mir, ist noch okay. Bist du geschminkt?
Hab mir Eddie Murphy-mäßig auch so ein Grinsen aufgesetzt, natürlich, ne? Dass ich ja. so Eddie Murphy-mäßig.
Aber die wichtige Frage, die jetzt kommt, bist du geschminkt?
Hab natürlich auch
das ein kann man nicht sagen. Eddie Murphy. Aber das kann man nicht beantworten, und, weil die in der Garderobe würden das ja schminken. Das Kind schminkt
ja, aber sich selber. Ja, aber doch, er wäre. Selchuk, wärst du geschminkt worden?
Ich wäre wahrscheinlich auch geschminkt
wahrscheinlich
worden.
Wahrscheinlich.
Aber nicht nur Puderquaste, damit man nicht glänzt, sondern du meinst schon auch ein bisschen farbig geschminkt worden.
Farbig geschminkt.
Also dann wäre es auf jeden Fall Rassismus,
Selchuk. Also ich würde Hautfarbe aufgetragen bekommen.
Was ist eine Hautfarbe, Selchuk?
Hautfarbe ist jede Farbe, die es gibt.
Danke, Selchuk. Digga, was ist das hier, Finn?
Hä? Das
war... Oh Mann, aber selbst ich meine, ich glaube, in den 90ern war Blackfacing noch nicht rassistisch, heute ist es auf jeden Fall.
Okay, ich möchte ganz.
Es war wahrscheinlich damals auch schon, aber man hat es dann noch nicht so
erkannt. Also, das Ganze war jetzt nicht vorbereitet, es war jetzt wirklich sehr, sehr spontan, aber ich finde es gut, wie du drauf eingegangen bist.
Ja, bitte, ich helfe dir gerne, Rassismus aus deinem Mund zu verbannen.
Danke, weil ich muss da ein bisschen, ich brauche da ein bisschen, weißt du?
Ja, kein Problem, so. Ich verstehe das. Es ist cool, dass du lernen willst. Wäre cool, wenn du es auch nur noch mit Veganismus lernen wollen würdest.
Genau. Nee, da genau. Stellt er sich ja tot, sofort. Tot.
Aber da kannst du dich ruhig mit dem Abtrünnigen hier unten verbinden. Das ist auf deiner Seite. Okay, Stefan, wir machen mal weiter.
Haben wir Kommentare bekommen?
Achso, nur, ich wollte vielleicht noch ein gutes Beispiel jetzt anbringen, wenn Chris gerade irgendwie gesagt hat, so, nur damit ihr sich mal so euch ausrechnen könnt, so, weil ich so das Beispiel letztens gesehen habe und hab das mal so auf, mal übertragen, so auf die eigene Familie. Meine Nichte, die ist jetzt quasi 3. Und im Vergleich zum durchschnittlichen Menschenalter, zu so einem Schweinealter, wäre die jetzt eigentlich verwurstungsreif halt eben so, müsst ihr euch quasi wissen. So, das eigentlich,
ist ein geiler Name, verwurstungsreif.
ja, das Kind ist im Wurstalter halt eben jetzt. Eigentlich müsste das jetzt verwurstet werden, dann müssten wir das quasi, müssten andere Leute das einfach essen und das darf dann halt eben nicht noch 60 oder 70 Jahre
ja, quasi das weiterleben. Ja, aber wichtig ist doch, war sie ein Freilandschwein?
Also meine Nichte ist sehr viel draußen gewesen, also die war sehr, sehr glücklich. Man kann auch sagen, die ist eigentlich fast nur Bio aufgewachsen, würde ich jetzt fast behaupten. Sehr viel aktiv draußen gewesen, halt eben super, hat viel Musik gehört, das soll ja auch zur Entspannung beitragen halt eben. Und die würde auch quasi nichts merken, die würde man quasi einfach so am Fahrradsitz einfach so, anstatt morgens zum Kindergarten, geht's halt eben dann ab zur Wurstfabrik einfach so. Ne?
Also ich sag mal so, ich habe nichts damit zu tun, weil ich esse ja kein Schweinefleisch, deswegen kann ich nichts dafür.
Ja, aber das kann man ja auf Kälber ja auch halt eben dann.
Die ganze Fragestellung ging auf Schweine, halt deswegen bin ich da komplett raus.
Ich fand es halt eben nur so krass, Digga, Alter, weil so nochmal so dieses Verhältnis einfach zu sehen, so dass man sich bewusst dazu entscheidet, so ich morsch jetzt irgendwas weg, was eigentlich in der Natur noch mindestens 20 Jahre leben würde bei so einem Schwein. Oh nö, es ist jetzt 5 Monate alt, weg damit. Geil. Ne, wisst ihr, was ich meine halt eben so.
Aber die Fragestellung kann man ja auch umgekehrt aufziehen. Chris, du weißt es sicher, es gibt ja Forschungen, die angestellt worden sind, die besagen, dass zum Beispiel ein ausgewachsenes Hausschwein denselben Intellekt, dieselbe empathische Fähigkeit und so weiter wie ein einjähriges Kind hat.
Ja, hat es auf jeden Fall, Digga, Alter. Übelst. Ein Schwein ist klüger als ein Hund, Digga. Und
aber niemand würde ein einjähriges Kind schlachten.
Nee, aber niemand wird auch ein einjähriges Kind in einmal 1-Meter-Pferch hinein.
Ja gut, aber ein einjähriges Kind ist auch weniger Fleisch drin als an so einem Schwein.
Kommt drauf an, wie das Kind ernährt wurde.
Und das Schwein hat ja auch, genau, jetzt mit das, und das Schwein hat, das Kind hat ja auch 100% und ein Schwein hat ja auch 4% Abweichung von der DNA oder so von uns. Ist so, deswegen, ist so. Das ist dann schon
also eine super, super Überleitung zu den Kommentaren.
Ja. Es müsste nur, da kommt's doch. Da
Kommentare. Bester Brettspiel-Podcast aller Zeiten.
Alter, Digga, geisteskrank.
Sind mal viel zu wenig Pimmelwitze.
Oh mein Gott, Chris ist so cute.
Kommentare.
So, meine Freunde, heute haben wir wieder ein paar mehr Kommentare.
Ich habe auch eine Einsendung bekommen.
Und ich habe auch noch privat was bekommen. Mal gucken, ob wir dafür noch Platz finden. Ich fange jetzt mal unten an, mach mal ein bisschen schneller. Wir können dann gleich langsamer werden, wenn es bei den aktuellen ist. Folge 192, Tulpen aus Botswana, hat Pascal Westphal geschrieben. Ging um die Namensänderung bei Catan. Da haben sowohl Selçuk als auch Helga recht gehabt. Catan kam bei der Entstehung mit rein, um sich 1993 zum erschienenen PC-Spiel Die Siedler abzugrenzen. Die Änderung Catan, das Spiel, kam erst 2015, um international einen einheitlichen Namen zu schaffen. Okay, danke dir. Andi, ach so, bei der Folge 240, rein in die Futterluke, hat Andi ungeschrieben.
Kannst du das eventuell noch mal kurz, du kannst es ja mal so gut nachmachen, so wie mal so ein kleines.
Oh, ja, oh, schön rein in die Futterluke. Okay. Sorry. So. Andi Un hat geschrieben, warum machst du die Digger-Multipass-Karten auf 30 Monate begrenzt und nicht einfach die nächsten 10 Besuche sind free? Dann weiß man, dass man auch safe ausnutzen kann und nicht mit Urlaub, Kinderkriegen oder anderen Dingen kollidiert und man nachher viel Bad Moments hat, weil man nur 2 bis 3 Mal geschafft hat.
Ja, kann ich kurz eine Antwort zu geben? Habe ich so gemacht und die sind auch alle weg. Konnte man einfach 10 Mal benutzen und ich habe mir das im Nachhinein, nachdem ich das angekündigt habe, habe ich so viele Anfragen bekommen und habe mir dann davon ein paar wenige halt eben abgepickt, die halt erstmal früh dran waren und zum einen, die halt eben aus meinem engsten Kreis kommen, die eh immer quasi zu den Diggerwochen immer am Start sein und so, weil da spart man dann ja auch ziemlich viel Kohle. Haben wir auch gedacht, so mit den 30 Monate ist irgendwie ein bisschen unplanbar halt eben so. In der Theorie für mich wahrscheinlich besser, weißt du, wenn man mal nicht kann. Aber viele Leute ja beschissen so und ich bin ja ein fairer Typ und deswegen habe ich gesagt, okay, wir machen das einfach 10 Mal und du kannst auch immer einen mitbringen sogar für eine deiner Aufladungen. Anstatt die für dich selber zu benutzen, kannst du auch einen Kumpel oder so halt eben dann entsprechend.
10er-Stempelkarte wie beim Döner.
10er-Stempelkarte wie beim Döner.
So, Folge 243, auditives Schleudertrauma, hat Tobias K. geschrieben. Der Anfang hatte echt mit... mit der Dubai-Schokolade nach Hause gelockt. Pickup-Vibes. Ich weiß nicht mal, was der Anfang war, aber okay.
Danke für deine Einsendung, Digga.
Danke für dein. So, und jetzt alle Kommentare, 5 Stück zur aktuellen Folge. Marell hat geschrieben: am besten ist der Podcast, wenn die Jungs erst verbal den Anstand verlieren. In dieser Folge befürwortet Chris Ladendiebstahl. Einen Tag später in einer Studie sämtlichen Medien, die vom starken Anstieg von Diebstählen berichten und dass die Verbraucher den Schaden bezahlen, da die Geschäfte im Preis mit einkalkuliert ist. Also schlecht für die Gesellschaft, wenn man klaut, Chris. Naja, gut. Schlecht für die anderen, gut für dich, weil du was günstiger bekommen hast. Einfach dann wieder mehr klauen, dann ist es wieder ausgeglichen am Ende. So, Sascha Molz hat geschrieben, Chris rastet mal wieder aus. Geil auch, wie er sich rechtfertigt, dass er jetzt eine PSN-Runde zocken muss und dafür euch beide hängen lässt. Schön, dass nochmal etwas Brettspiel-Content in den Podcast einfließt zum Diebstahl-Thema. Wenn es meine Läden wären, wäre ich froh, wenn einer mich informiert, dass jemand was klaut. Ja, du bist auch ein typischer Stasi-Bro. Chris, ich mag dich, aber diese dauerhafte Politikwerbung ist manchmal echt anstrengend. Agrikokala-Hype ist auch nicht verstehen. Pass, Bubu. Ja, okay. Politikwerbung. Ja, gut, aber was ist denn Politik? Also, wenn wir öfter mal über linke Politik reden, ist das Politikwerbung? Also, ich weiß nicht, wenn ich dafür noch werben muss bei dir, Bruder, dann bist du ja auf jeden Fall falsch am Platz, wenn du nicht schon auf der Seite bist. Tobi hat geschrieben, hab während des Studiums tatsächlich bei Rewe an der Kasse gearbeitet. Da kamen viele Kinder, die sich für eine Handvoll brauner Münzen ihre Schoki holen wollten. Oftmals hat das Geld natürlich nicht gereicht, den Rest habe ich dann vom Trinkgeld ab dazu gelegt. Gibt genug, die sagen, stimmt so, zum Klauen gab es aber auch, was, zum Klauen gab es auch, aber welche negative Auswirkungen hatten. Hat das, Digga, weißt du das mal? Zum Klauen gab es auch, aber welche negative, okay, der Satz, es liegt nicht an mir, ich dachte schon gerade, ich habe einen Schlaganfall, Leute. Auswirkungen hat es auf für mich, wenn sich die Oma trotz Rente ihre Dose Thunfisch nicht leisten kann und dies unter.
Ja, Digga, vielen Dank für deine Einsendung.
Und dies unter dem Sudoku-Heft versteckt richtig keine. Ja, also, okay.
Digga, besten Dank für deine Einsendung, Alter. Alles gut, Digga, Alter. Wenn man wieder nüchtern ist, Digga, dann beim nächsten Mal halt eben. Vielen, vielen Dank, Digga.
Vielleicht hab ich auch einfach verkackt, ich weiß es nicht. Aber ja, okay, weiter geht's. Sadef hat geschrieben, wie, was, Daniels neuer Podcast? Was ist denn das für ein Cliffhanger? Ich weiß gar nicht mehr, wie ihr abgebrappt habt.
Ja, wir wollten über Daniels neuen Podcast reden. Ja, wir wollten über Daniels neuen Podcast reden. Jetzt tut er wieder nicht so, als wäre er nicht existent, Digga. Nur weil er jetzt gesagt hat, nein, bitte erzählt es noch nicht so früh.
Ich hab gedacht, das wäre Spoiler gewesen. Das
der große Haftcreme-Test ist doch kein Podcast, war nur so ein Einmal-Ding.
Der große Haftcreme-Test.
Okay, Marburg hat geschrieben, zum Thema Ladendiebstahl. Chris macht hier zwar einen auf gönnerhaft und sagt, gönnt es den Leuten doch und man soll die Konzerne ankacken, aber ist natürlich mal wieder nur purer Idealismus und viel zu kurz gesehen. Wisst ihr, was mit dem Ladendiebstählen, dem dadurch entstandenen Schaden passiert? Ihr glaubt doch nicht, dass Rewe und Co. nur 1 Cent davon zahlen, den zahlen alle anderen ehrlichen Kunden. Das wird aber auch dann das komplette Sortiment mit eingepreist. Ja.
Ich muss kurz was dazu sagen.
Aber man muss halt so
Ich konnte mich bis zu den Kommentaren noch nicht mal mehr daran erinnern, dass wir über Ladendiebstähle geredet haben.
Es war auch so voll. Es war
kein
nur,
Scheiß
auch,
jetzt
es
mal.
Es war auch nur so halb ernst.
Kein gemeint. Scheiß. Und jetzt, kommt es alles gerade wieder hoch, was das für eine Diskussion war über Ladendiebstähle.
Wir haben da auch nur ganz kurz drüber gesprochen.
Nein, getriggert. Wenn diese ganzen Unternehmen solche Wichser sind und alle ihre Kassierer quasi abschaffen, weil die sagen, ja, nee, wir haben jetzt SB-Kassen, wir brauchen keine Kassierer mehr, wir setzen euch jetzt alle vor den Tisch so, Digga, und dann beschweren sich, dass am Ende bei den SB-Kassen geklaut wird, Bruder, wenn die so herzlos sind, dass die alle ihre Leute raushauen, um Geld zu sparen, dann kann man doch da wieder, weißt du, ich meine, das Geld, was sie da sparen, kann man damit laden, die Scheibe wieder raushauen. Ist ja egal. Ich bin manchmal einfach eine kleine Systemratte. Man muss ja auch nicht alles so ernst nehmen, was ich erzähle. Ich habe auch noch ein paar andere Zusprüche per Privatnachricht bekommen. Aber wir müssen das Thema gar nicht ausdichten. Jeder soll machen, was er meint. Ich bin auch manchmal einfach ein bisschen edgy und man muss nicht alles, was hier gesagt wird, immer so auf die Goldwaage legen. Und von daher, klaut mehr, Leute.
By the way, der Chris hockt gerade ärmellos da, ne? Also der Typ ist richtig edgy, ne? Also aufpassen.
Okay. Aber da kann man wenigstens sehen, dass er nichts in der Tasche hat.
Erzähl mal deinen, du hast noch eine Mail gekriegt, Stefan.
Ja, ich habe eine Mail quasi bekommen von Dominik. Hallo, ihr lieben Boardgamer. Ich wollte euch eine Rezension hinterlassen, leider ist sie zu lang. Ich habe die Rezension verkürzt abgeschickt, wollte euch die komplette Rezension aber nicht vorenthalten. Den Boardgame-Digger habe ich schon vor langer Zeit auf YouTube verfolgt. Ich habe immer mitbekommen, dass es auch einen Podcast gibt, aber da ich nie Interesse an einem Podcast hatte, habe ich hier nie reingehört. Erst in diesem Jahr habe ich damit angefangen, euren Podcast zu hören. Schon bei Folge 0 hat mein Battle-Rap-Herz gemerkt, dass ich hier wohl hängen bleiben werde. Ich habe den aktuellen Stand noch nicht ganz erreicht, aber meine Bewertung steht fest. Spoiler, ihr bekommt einen halben Stern Abzug, weil ihr mich nicht früher als Hörer gewonnen habt und ich nun bei anderen Formaten, die ich verfolge, sehr weit zurückhänge. Bei diesem Podcast wird nicht über Boardgames gesprochen, sie werden gelebt. Zunächst ist dieser Podcast ein einziges Social Deduction Game. Einer der vier Protagonisten scheint immer der Böse zu sein und die anderen drei versuchen ihn dann auch davon zu überzeugen. Als Hörer war man gefühlt bei jedem der Party Games der Jungs dabei und bekommt manches so detailliert erzählt, dass man fast meint, die Baggerschaufel riechen zu können. Die Community oder auch die Worker werden eingesetzt, um Regeln vorzubereiten, Podcast-Jingles zu erstellen oder sonstige Projekte zu betreuen, die unsere vier Vollblutgamer irgendwann mal selber erledigen wollten. Hier fahren besonders Chris und Stefan oft die gleiche Strategie. Manche der oben genannten Projekte wurden in das Deck der Podcast-Themen aufgenommen. Dieses Deck der Themen wird jede Folge neu gemischt, sodass man nie weiß, welche Themen die vier diesmal auf ihrer Hand haben. So kann es auch mal zu überraschenden Wendungen kommen, wenn Chris mal wieder die Chris-Show-Trumpf in den Ring wirft. Viele Karten wurden gefühlt nie ausgespielt, wurden vergessen, wieder aus dem Deck entfernt oder landen durch Mischen zufällig ganz unten im Deck. Zufällig. Wenn es dann doch mal um Brettspiele geht, gleicht jede Besprechung einem Area-Control-Spiel. Seljuk bewegt sich am Rand der Karte und herrscht über die alte Welt. Daniel macht überall so ein bisschen mit und holt das Optimum aus jedem Kampf, sodass er sich in jedem Gebiet wohlfühlt. Chris und Stefan sind die jungen Wilden, sie gehen aggressiv nach vorne. Sie verteidigen ihre Gebiete auch oft bis zum Letzten, sagen ihren Anhängern, dass sie in den nächsten Gebieten Gold und Juwelen zu finden sind, so schwer es auch zu erreichen ist. Ihre Anhänger müssen ihren Willen dann beweisen. Gehen sie doch noch zurück oder fordern sie ihr Glück heraus und folgen ihrem Anführer weiter und weiter durch die lebensfeindliche Welt des Sekundärmarktes, wo auf dem Weg zum gelobten Land durchaus mal eine Niere verkauft werden muss. Hat man das gelobte Land erreicht und hat den hohen Preis bezahlt, kehren die Anführer manchmal einfach um und erlassen verbrannt wertlose Erde. Manchmal fragt man sich, wie viel Einfluss sie hier wirklich haben bzw. haben sollten. Es sind nicht nur empfohlene Perlen, die man jetzt nur noch bekommt, wenn man dem Teufel einen Teil seiner selbst bietet und hofft, dass dieses Gebot den Gewinn erbringt. So bin ich auch der Meinung, dass wir nur dank Stefan einen Flossenschlag bekommen haben. Denn bei der Veröffentlichung von Schwingenschlag wäre laut Stefan eine Aquariumsthematik die bessere Wahl gewesen. Wie in einem Dungeon Crawler werden Horden von Gurken niedergemacht. Hinter der nächsten Tür wartet wertvoller Loot, der sich auf dem Weg zum Ausgang doch als grünes Gemüse entpuppt oder aufgrund von Platzproblemen im Inventar zurückgelassen wird. Der Zuhörer oder Zuschauer muss gut deduzieren, welche Spiele wirklich einen Platz auf den Thronen verdient haben oder ob der Quader dann noch irgendwie durch Neuanordnung der vorhandenen Quader noch ins Kallax passt. Die Regelerklärung für Neuensteiger ist dabei sehr hoch. Dani und Seljuk bilden als Basis ein gut berechenbares Eurogame. Auch wenn es bei Seljuk meist etwas ruppiger zur Sache geht. Chris und Stefan spielen mit 100 Sonderregeln und Ausnahmen. Das hält den Wiederspielreiz hoch, weil man nie genau weiß, ob das jetzt wirklich die richtigen Regeln waren.
Digga, sogar bei dem Dice Miner, Junge.
Sie bilden eine Art Ereigniskartenstapel, der mal konstruktiv, mal zerstörerisch wirkt. Die vier haben mit diesem Mechanikmix eine gut laufende Engine gebaut. Chris der Ausbeutende, Seljuk der Ausbreitende, Daniel der Ausbeutende im positiven Sinne und Stefan der auslöschende Boss. Die Räder der vier asynchronen bzw. asymmetrischen Persönlichkeiten greifen ineinander und halten die Spannung, das Tempo konstant hoch. Das kann den einen oder anderen durchaus triggern, denn hier wird nicht so eine Interaktion mit anderen gespart. So landen gerne mal Verlage in der Schusslinie und werden vor den Zug geschmissen, die vergessen, ein paar Zipbeutel ins Spiel zu packen. Auf der anderen Seite werden Nachzahlungen in einem dreistelligen Bereich durchaus toleriert. Es wird aus überwiegend verständlichen Gründen über opportunistische Kollegen aufgeregt, um dann durch diese Blumen zu sagen, dass genau hierdurch die Chance besteht, selbst einen Vorteil durch Kundengewinn zu bekommen. Spieler, Autoren und Verlage werden aufgrund mangelnder Innovation oder Wiederholung etc. als Gurkenzüchter abgestimmt, um dann selbst eine sehr überstürzt eingelegte Gurke zu verkaufen. Klar, das passt alles manchmal nicht zusammen, aber man muss es auch nicht gut finden. Aber die vier lassen ihren Ärger meist in Echtzeit raus, da bleibt die spaßende Reaktion oder das zwischenmenschliche Geschick manchmal auf der Strecke. Wenn man dann aber die ruhigen Storyteile des Podcasts hört und auch mal die versteckten Hinweise findet, dann merkt man, dass einfach nur vier gute Jungs sitzen, die das Herz am rechten Fleck haben. Auch wenn ich noch kein aktives Mitglied eurer Community bin, wollte ich euch trotzdem einfach mal Danke sagen. Hoffe, dass ihr meine Kritik habt, ihr etwas Freude an dem Text, Digga. Bester Mann, Digga.
Krank, einfach schon wieder krank. Ich denke mir jedes Mal, immer wenn solche Texte kommen, denke ich mir, es kann nicht krasser werden. Es kommt noch mal ein Text, und ich denke mir, das gibt's doch gar nicht, Mann, Alter. Ist so krank.
Oh Mann, Digga, Alter. Auf jeden Fall, ich habe die Mail nur bekommen und wenn ich solche Mails komme, ich fliege nur einmal drüber durch, ob es halt eben vorlesenswert ist oder keine Ahnung, oder ob das irgendwie eine Scheiße einfach nur ist so. Und ich habe es auch nicht gelesen, war für mich jetzt auch gerade eine Premiere, Digga, sehr lustig.
Danke, danke, danke.
Vielen Dank, Digga, mega Aufwand, Alter. Er denkt jetzt nur, ha, 3 Sekunden ChatGPT. Nein, Digga, aber das war pure Seele, Digga. Es kam handschriftlich, also auf Papier mit Rosenduft auf Papier kam sie an, Alter.
Aber er hat nicht gesagt, bei welcher Folge er ist, ne?
Nee, nee, er weiß noch nicht, dass Daniel weg ist. Auf ihn warten noch traurige Zeiten, Digga, Alter. Das wird noch hart auf ihn, ja, ja.
Phil, wo warst du überhaupt die letzten Folgen, ohne dich abzumelden? Ich würde sagen, das ist jetzt hier gerade so, du sitzt hier gerade vor der Chefebene und das ist hier eigentlich eine Abmahnung.
Chris, wo warst du denn eigentlich am Dienstag und einfach hast nicht...
Digga, Dienstag ist freiwilliger Stream.
Digga, du in letzter Zeit
ist nicht auch. Für wen?
Du weißt, bei Daniel ging es auch so los. Erst waren die Streams freiwillig halt eben und dann war der Donnerstag-Stream auch noch freiwillig.
Ja, bei Daniel ist das aber so wie in einem. Mit Daniel kann man es eher vergleichen, wie nennt man das nochmal, in diesem Hospiz, wo du hinkommst so und immer weniger. Daniel hat immer weniger geatmet in diesem Brettspiel-Podcast und dann irgendwann ist Daniel eingeschlafen. Ich bin immer noch genauso aktiv wie vorher, bloß ich mache ab und zu mal einen Peak nach links und rechts, um ein bisschen Spannung noch hier reinzubringen. Ich erlebe Sachen für uns. Digga, vor allem Stefan sagt so, ja, okay, jetzt hat Chris Dienstag was Besseres zu tun, als hier mit uns über Brettspiele auf eBay Kleinanzeigen zu reden. Ich denke, du kleine Nutte, Alter, ich hab scheiß Karten für Linkin Park. Meinst du ja wohl, ich setze mich hier hin und rede mit euch über Spiele, die ich auf eBay Kleinanzeigen kaufen könnte, wenn ich zu fucking Linkin Park gehen kann.
Halt auch so. Digga, das ist ja nicht... Ey, du dummes Stück Scheiße, Alter. Ich erklär's dir jedes Mal. Du dummes Stück Scheiße. Ich hab's dir heute per WhatsApp schon erklärt. Ich werde es dir jetzt nochmal erklären. Es ist vollkommen legit, dass du am Dienstag Karten für Linkin Park hast. Wussten wir auch nicht. Aber, Digga, es ist halt eben auch schon fucking 4 Wochen her, dass du einfach für 150 Euro irgendwelche scheiß Spiele bei eBay Kleinanzeigen raus und du für eine Startersammlung empfehlen willst. Das machst du beim Scheißen. Du hängst jeden Tag auf der Arbeitszeit wahrscheinlich 6 von 8 Stunden quasi am Handy. Bist Reels quasi am gucken, Digga. Digga, einfach nur ein Screenshot. Ich hätte sie dir noch ausgeschnitten und hätte es noch vorbereitet. Du hättest es auf absolut...
Aber ich wäre doch gar nicht da gewesen. Ich wäre doch gar nicht da gewesen.
Sind die Leute?
Ja, dann hätten wir es letztens jetzt am Dienstag machen können. Aber wo du ins Kino gegangen bist. So, Leute, so wisst ihr, wie das jetzt hier alles ja ein kleines bisschen abgeht, Leute. Wir machen mal kurz einen kleinen Break.
Was für ein Break?
Phil hat Tor, irgendwelche Tonschwierigkeiten, müssen kurz Pause machen.
Ach so, deswegen ist er die ganze Zeit so ruhig.
Nee, jetzt geht's wieder.
Da keine ist er Ahnung, doch. Was jetzt gerade war. Man, der hat eh so viel zu sagen.
Also, der Break ist also kein Break.
Weiter geht's.
Ja,
Phil, wo warst du die letzten, warte mal, wo warst du die letzten Folgen, Phil?
Die letzten Folgen war hey, alles gerade sehr teuer in meinem Leben. Ich sag's euch, fangt's nicht zum Mountainbiken an, es macht nur Probleme.
Dann verkauft dein Bike und kauft immer ein vernünftiges Mikrofon.
Es wäre eine Option, wäre auf jeden Fall kostengünstiger, da würde mir auch wesentlich mehr übrig bleiben. Nee, gerade halt Sommer bei uns die ganze Zeit unterwegs. Letzte Woche bin ich halt Donnerstag schon zum Biken gestartet. Nee, ständig irgendwas kaputt, ständig irgendwas zum Zahlen. Dann hast du wieder das beim Auto. Aktuell ist echt alles gerade ein bisschen lästig.
Digga, du hast eine Eigentumswohnung. Was bist du? Sei mal nicht so, du tust so, als ob du so Ausgaben hast, Alter.
Ja, aber aufgrund der Eigentumswohnung kann ich es mir leisten, wenig zu arbeiten. Weil wenig arbeiten ja. Hast du auch wenig Geld. Das ist alles ganz knapp kalkuliert, Mann.
Digga, da kann ich euch nur einen kleinen, ja. Das ist jetzt für dich vielleicht nicht so positiv, aber vielleicht, es kann auch mal sein, dass man ein klein bisschen Glück hat im Leben, Digga. Ich war mit meiner Karre beim TÜV, ich bin 3 Monate über TÜV gewesen oder so, war mit meiner Karre beim TÜV, alles war easy so, weil vorher habe ich noch Bremsen und so gemacht. Alter, und wirklich eine Minute, bevor er die Karre runterlässt, weißt du, um mir das Siegel quasi zu geben, er hatte im Endeffekt schon alles vorbereitet, nimmt er so den Schraubenzieher, bam, Alter, und steckt den durch so meinen Hinterachsträger, Alter, einfach so durch, Alter, ist der von innen komplett durchgerostet. Sagt er, ja, Digga, das muss gemacht werden, Digga. Digga. Also an der E-Klasse, Digga, eine neue Hinterachse, Digga, Alter, mit dem ganzen Zip
und Zap. Wie oft hat der Digga in einem Satz gemacht?
Die Arbeitsstunden, ich hab da gestanden, Junge, beim TÜV, ich hab gedacht, Alter, das war's, Digga, Alter. Was ist, wie krass soll das denn jetzt alles sein? Was kommen da bitte für Kosten denn jetzt auf mich zu? Ich bei Mercedes quasi angerufen, hab dem das quasi halt eben geschildert, das quasi Problem. Hatte ich einen Termin am nächsten Tag bekommen, bin ich da hingefahren, hat er sich das angeguckt, hat da Fotos von gemacht. Sagte, ja, wir haben da eine Kulanzregelung quasi für. Das machen wir alles kostenlos neu, Digga. Jetzt kriege ich komplett auf 16 Jahre altem Auto, Digga, komplett bei Mercedes. Komplett Hinterachse, alles komplett nagelneu gemacht, Digga. Mashallah, Digga, das kriegst du halt auch nur bei Mercedes. Da war Federn waren angebrochen. Ich sagte, ja, die Federn machen wir auch noch mit neu, muss ja nur Material bezahlen, müssen wir eh alles ausbauen, kostet auch keine einzige Arbeitsstunde halt eben so. Ich sag, ja, das, Digga, das hast du, da fragt man sich mal, wieso zahlst du immer für diesen dreckigen Stern immer so viel Geld und weißt du, wenn du da hingehst und zum Service und machst und irgendwelches tut, da muss man schon sagen, Digga, da haben sie schon für irgendwelche Scheiße, die sie in der Vergangenheit an älteren Autos gebaut haben, schon geile Kulanzregelungen, wo du das Ding halt eben einrufen. Die ganze Abgasanlage, alles muss raus, Junge, die ganze Hinterachse, die ganze, alles muss quasi raus, komplett Psycho, Digga, das wäre geisteskrank gewesen von den Arbeitsstunden her.
Insane, tut Glück mir auf jeden Fall, freut mich für dich, dass du so Glück gehabt hast. Ja. Ich habe jetzt aber mal eine Frage an dich,
ja,
damit ich mal so erkenne, wie gut du im Selbsteinschätzen bist, Stefan.
Ja.
Was würdest du sagen bei dieser Mercedes-Geschichte jetzt?
Ja.
Ich habe nämlich mitgezählt. Wie oft hast du Digger gesagt? Was schätzt du? Wirklich,
Real Talk. 8 Mal?
15 Mal.
15 Mal, ja, crazy. Crazy, Digga.
Du hast 15 Mal in dieser kurzen Geschichte Digger gesagt.
Sorry, gedacht, aber es hat, ja. Das war für mich, in dem Moment, Digga, habe ich nur gedacht, boah, heftig.
Ja, geil. Ja.
Aber Glück gehabt, auch mal wieder ein kleines bisschen Glück gehabt.
Ich find's krass, was das oft so für Relationen sind. Wir hatten auch letztens eben unser Auto wieder beim Mechaniker, weil vorne bei der Vorderachse Stoßdämpfer die Feder auch gebrochen war. Mhm. Und noch ein bisschen paar andere Sachen und so weiter. Und im Endeffekt hat die Reparatur von dem Auto genauso viel ausgemacht wie die Reparatur von meinem Fahrrad letztens. Ich habe letztens für mein E-Bike, ich brauchte einen neuen Akku und das ist ja nicht nur der Akku, ist ja auch die ganze Elektronik drinnen, die das alles steuert und so weiter. Ein scheiß fucking Akku kostet dich einfach 950 Euro ohne Arbeitsstunden. Ich meine, du brauchst keine Arbeitsstunden. Und Fürs Auto haben wir nicht viel mehr gezahlt. Fürs Auto haben wir mit allem Summa Summarum 1.500 gezahlt, aber das ist
ja ein Auto, gell? Aber das da muss man auch sagen, aber du hast auch ein scheiß Fahrrad, Digga. Ein Fahrrad ist einfach, um da Pedale dran zu haben, um damit zu treten. Wenn du meinst, du musst einen Akku da dran haben, ist das absolut super privilegiert. Ein Fahrrad fährt man einfach, um da einfach mit
aber
Fahrrad
trotzdem, zu fahren, Digga. Ich muss sagen, mein erstes Auto hat mein Vater mir geschenkt. Ich glaube, mein erstes Auto hat 1.500 Euro gekostet. Mein erstes Mountainbike hat 4.500 Euro gekostet. Und dann bin ich immer quasi mit meinem Auto, mit meinem Mountainbike drin, überall hingefahren. Denke mir, Junge, Alter, mein Fahrrad war dreimal so teuer wie mein scheiß motorisiertes Auto, obwohl das nur so ein scheiß Alugestell mit zwei Rädern dran ist. Das ist halt einfach, also ich weiß nicht, also die meisten Leute, die ich kenne, die fahren alle teurere Mountainbikes als Autos. Krank.
Der ist halt ein super, super krankes Auto. Aber da geht ja auch viel auf Sicherheit, oder auch, ne? Bei Mountainbike muss auch viel auf Sicherheit geachtet werden.
Nee, das ist einfach nur, das ist einfach geisteskrank. Gerade so während Corona, wo halt so ein Bike-Mangel war, wo jeder ein Mountainbike haben wollte, waren die Preise extrem teuer, weil halt Verknappung war. Mittlerweile kriegst du gute Bikes schon relativ günstig, weil sie einfach damals zu viel produziert haben. Es gehen gerade auch ganz viele Firmen gerade insolvent. Aber wenn du am Wochenende in irgendeinem Bikepark bist, hey, da steht sicher im höheren oder mittleren bis höheren fünfstelligen Bereich stehen da Bikes immer dumm. Das ist geisteskrank. Ja, also ganz ehrlich, dieses ganze Hobby ist einfach so versnobbt. Da kann von Golf bis keine Ahnung was, die können alle scheißen gehen. Weiß nicht, da fahren die Leute 8.000, 12.000 Euro Räder.
Ich weiß noch ganz genau, Digga, wo ich angefangen habe, wirklich vor vielen Jahren, da hatte ich dann so einen Kumpel, der war Tätowierer und der war so ein typischer, Leute, ihr kennt diese Leute, die irgendwelche Hobbys anfangen und dann so richtig da rein cashen und so wie so online sich quasi bei irgendwelchen Online-Games so Vorteile erkaufen wollen, so wollte er es mit seinem Mountainbike. Digga, also, ja, guck mal
hier. Erkennst du dich da auch selber ein bisschen wieder?
Nee, aber
guck mal, Dick in Flipper reingecashed, Star Wars Legion reingecashed.
Nein, so war das nicht. Nein, ich meine das so, er hat sich dann so, ja, guck mal hier, jetzt habe ich habe das und das Bike, jetzt habe ich mir noch die Carbon-Pedale geholt, die wiegen nochmal hier 15 Gramm weniger und jetzt habe ich mir noch den Carbon-Lenker geholt, der wiegt hier nochmal 50 Gramm weniger und jetzt habe ich nochmal irgendwie 5.000 Euro in mein Bike gesteckt und habe irgendwie 200 Gramm gespart und ich denke mir, du Bastard, du bist heftig übergewichtig, du hast die übelste Plauze, wie es 108 Kilo oder so, aber Hauptsache, du hast 200 Gramm an deinem Bike gespart, Junge, und dafür 5.000 Euro bezahlt, wo ich mir denke, Bruder, wenn du jetzt mal eine Woche irgendwie mal ein bisschen dein Kalorien ins Kaloriendefizit gehst, dann hast du nicht nur 200 Gramm gespart auf deinem Bike, sondern hast 800 Gramm gespart und hast dafür keine 5.000 Euro ausgegeben, Alter.
Hört ihr das gerade?
Nein, aber das ist...
Fettshaming? No,
nein, aber es ergibt halt keinen Sinn.
Habe ich Fettshaming gehört?
Fickt euch, aber es ergibt halt keinen Sinn, wenn du dann quasi, er konnte wirklich fahren wie Scheiße, so, und hat dann die ganze Zeit versucht, so mit Tausenden von Euros jeden Gramm in sein Bike zu senken, aber es bringt halt nichts, wenn du das Sport, also den Sport nicht auf irgendeinem athletischen Level betreibst, wo du wirklich so krass irgendwie, keine Ahnung, also du bist ein Athlet, so, bam, du bist am Peak deiner Sportlichkeit und dann willst du, weil du World Cup-Fahrer bist, noch irgendwo hier, da noch ein Gramm weniger, da noch ein Gramm, dann ergibt das Sinn. Aber wenn du gerade ein Hobby betreibst, Digga, nicht mal einen Kicker rüberfahren kannst, weil du dich nicht traust und dann aber 3.000 Euro ausgibst, um 200 Gramm an deinem Bike zu sparen, aber selber halt wirklich einfach übergewichtig, das ergibt einfach nichts an der Geschichte hat Sinn ergeben. Ich bin der Letzte, der Body Shame.
An der Stelle vielleicht eine kurze Frage an dich, Phil. Ich meine, du hast Chris ja jetzt auch schon Biken sehen und so. Inwieweit würdest du jetzt von seiner Tatsachenschilderung Chris Fahrskill zusammen mit seinen Bike-Spezifikationen? Ich meine, du hast das ja alles schon gesehen und im Einsatz
auch gesehen. Ich habe alles mitgefahren.
1:1 und das Outfit
auch. Auch mal so eine Einschätzung für sein Equipment und so, dass wir uns das so ein bisschen vorstellen können immer so, weißt du?
Völlig warm.
Nee, also komplett stimmiges Paket für seine Skills reicht sein Fahrrad definitiv aus. Wenn nicht sogar ein bisschen drüber. Könnte auch ein bisschen weniger Federweg haben. Nein, also Chris hat ein vernünftiges Rad, mit dem er alles fahren kann. Und ich kann Chris halt in dem, was er sagt, vollkommen zustimmen, weil es ist einfach das Problem, dass die meisten Leute Fahrräder fahren, die sie nicht brauchen. Das ist einfach an Equipment und Material so viel Zeug drinnen, was du halt brauchst im Profisportbereich, aber was du im Hobbybereich, vor allen Dingen, wenn die halt einmal im Jahr so auf Bikeurlaub gehen, brauchst du nicht. Ja, du brauchst niemanden.
Es ist wie sich halt so ein 400.000
Euro. Das ist doch genau mit Autos das Gleiche.
Ich wollte gerade sagen, 400.000 Euro Lamborghini. 400.000 Euro Lamborghini in der Berliner Innenstadt fahren. So ein Ding ist das halt. Und die ganze Zeit das Ding nur in der 30er-Zone fahren, weißt du?
Naja, ist alles, alles
Standgas Lamborghini, weißt du, 30 km/h, Junge, aber Hauptsache rumprotzen.
So viel Unvernunft, auch, Digga, so viel Unvernunft, ja, hat man manchmal.
Ich mag einfach nicht, wenn Leute irgendwelche Hobbys machen und sich dann mit Material irgendwie immer auf dicke Hose machen, weil sie das geilste Equipment haben, aber alle nichts können.
Naja, muss ich mir vorstellen, mein Stiefvater hat sich ja Audi SQ8 oder so quasi geholt. Ihr kennt diese Karren. Braucht kein Mensch. Absolut komplett übertrieben. Kenn ich nicht. Müssen wir mal Google gucken, Alter.
Wie teuer ist der?
So ein absoluter, weiß ich nicht genau, was der quasi erfüllt, aber so ein absolutes, übertriebenes, riesiges Psycho-Gezücht, so nach dem Motto. Vorher mal Firmenwagen gefahren, so. Er irgendwie hat sich das Ding ins Auge gefasst so und ist dann losgezogen und hat dann irgendwie von einem 20-jährigen Türken irgendwo aus Bottrop oder keine Ahnung, aus dem Ruhrgebiet das Auto quasi halt eben
Türke
gekauft.
Türke oder Iraner?
So. Nee, ist ein 20-jähriger quasi Türke so. Und der sagte halt eben, der hat jetzt irgendwie so auch irgendwie einfach so ein Online-Business quasi gehabt, so hat sich quasi die Karre gezogen, halt eben mit 18 oder mit 19 und hat jetzt mit 20 sich das direkt eine andere Karre im Leasing, in R8 quasi geholt. Es musste quasi diese Karre weg.
Boah, R8 schon geil.
Also pass auf, das war halt so ein junger Typ und der hatte so einen Anzug an, alles drum und dran. Meine Mutter meint schon die ganze Zeit zu meinem Vater, der haut dich bestimmt übers Ohr, halt eben so alles drum und dran und wir müssen das irgendwie gucken und so. Aber ist dann alles super mit Überweisung gelaufen. Der hat ihm sogar das Auto noch gebracht, Alter, und hat ihm das vollgetankt, abgestellt und ist selber mit dem Zug quasi nach Hause gefahren und alles so bei Audi aus dem Leasing das Ding quasi rausgekauft. Und wenn man mal immer so guckt, halt eben, viele junge Leute fahren ja mit so einem SQ8 quasi durch die Gegend. Und seitdem wird er jetzt quasi jetzt immer angehalten halt eben, weil so als Verdachtsüberprüfung halt eben in seiner Karre, weil immer halt eben viele junge Ausländer quasi dafür bekannt sind mit dieser Karre.
Racial Profiling halt und dann schnappen sie den weißen deutschen Opa.
Genau, und dann wird der deutsche Opa quasi jedes Mal jetzt quasi immer rausgeholt. Und das ist auch so ein Ding, du steigst da, weißt du, mein Stiefvater steigt ja nicht im Anzug da aus, der steigt mit Gartenlatschen aus dem Ding aus. Kurze Hose, Gartenlatschen, so, wisst ihr, was ich meine, steigt er aus der Karre aus. Braucht so kein Stück die Karre. Meine Mutter fährt die Karre überhaupt gar nicht, weil sie sagte, die Karre ist so riesig, ich sehe da gar nichts beim
Einparken. Das ist eine Rakete, ich fahre damit doch.
Ich sehe da gar nichts beim Einparken. Aber das ist auch wieder so eine absolute Verschwendung gewesen. Und wo ich auch schon gesagt habe, ey, so, das ist so, habe ich auch schon gesagt, Digga, ey, Vater, ey, wenn da irgendjemand kommt und du kommst mit an, die alle denken, du bist so voll der Unsympath, so, weißt du, was ich meine? Der einfach so, niemand braucht so ein Auto, alle denken, du wärst steigenreich und würdest deine Kohle, wüsstest nicht, wohin mit deinem Geld, das macht sich doch vollkommen unsympathisch, oder? Deswegen sind wir auch immer so ein kleines bisschen Understatement, das haben wir ja nicht renoviert, alles ein bisschen guffelig eingestaubt und so. Wir wollen jetzt auch nicht immer zu dick auftragen, so. Deswegen, Leute, seid einfach
damit glücklich. Damit ihr nicht mit von Ausländern ausgeraubt werdet?
Mit dem Glück, was dem, genau.
Ich habe eine Frage, damit ihr nicht von Ausländern ausgeraubt werdet oder warum?
Ja, unter anderem. Holländer vor allen Dingen, Alter. Vor Holländern habe ich am meisten Angst, Digga. Ich habe so eine geisteskranke Doku gesehen, Digga. Die war ultra gut gemacht, Leute. Ich werde sie für die nächste Folge mal raussuchen. Ey, richtig gut gemacht von irgendeinem Typen, der hat auch gar nicht viel Abonnenten, wo es so um diese Mokro-Mafia da irgendwo in den Niederlanden ging, wo die ganzen Chat-Nachrichten hochgegangen sind und haben dann die ganzen Taten und so nachgestellt und so. Heftig, was hier so abgeht. So. Deswegen, also vor Holländern habe ich auf jeden Fall persönlich am meisten Angst.
Apropos Doku, ich kann euch auf jeden Fall sehr empfehlen. Auf Netflix kam es eine neue Vietnamkriegs-Doku raus, dreiteilig, die ist richtig gut, also richtig gut, kann ich euch sehr empfehlen.
Ist die auf Deutsch?
Ja, ist auf Deutsch.
Apropos neue Hobbys, Chris, wie läuft deine Skate-Karriere jetzt?
Ey, ist insane, Alter. Ich war,
Macht Bock.
Ja, es ist schon einfach krass und nach so vielen Jahren mal wieder auf
die Inline-Skates oder was?
Ja, also ich bin die ganzen letzten Jahre immer am Inline-Skates fahren, aber ich habe mir ganz normale Free-Skates geholt, mit denen man so um den See knallen kann, ein bisschen durch die City ballern kann, also einfach so coole, schnelle Skates. Jetzt habe ich aber irgendwie nach Jahren einfach mal wieder Bock gehabt, so richtig ins Skatepark zu gehen, so richtig mit Grinden, ein paar Tricks machen, so ein bisschen rumflexen, dies, das. Und bin dann, weil ein paar andere Kumpels von mir auch wieder angefangen haben nach Jahren, und dann bin ich tatsächlich mit Matti irgendwie in den Skatepark in Dortmund gegangen und wir haben mal so ein bisschen, sind wir ein bisschen rumgerollt, haben ein bisschen gegrindet und so. Und es ist schon echt, es ist schon krass, wie so ein alter Körper sowas anders verpackt, ne? Ich muss sagen, ich habe ein paar Grinds gut hinbekommen, es hat auch mega Laune gemacht, aber einmal fast auf Fresse gelegt, dann macht man diese ruckartige Bewegung, um sich zu fangen, so der Körper macht so dieses reflexartige Ausgleichen, Digga, zack, direkt Blockade, Alter, direkt. Jetzt seit einer Woche wieder Rücken. Da merkst du, okay, nächstes Mal, wenn ich skaten gehe, muss ich vorher mal eine halbe Stunde mich aufdehnen und mal richtig so warm machen und ist halt wirklich, ja. Es geht alles nicht mehr alles so einfach, wie wenn man halt...
Ja, mich wird's auch mega wieder jucken. Ich habe meine ganzen Plates, habe ich aber noch im... Ne, ich hätte auch ultra Bock. Ich habe die ganzen
Skates noch halt
und
ich,
so im Keller und alles.
Wir haben angefangen, Skateboard zu fahren, lassen wir zusammen wieder ins Skatepark gehen und so. Aber das Ding ist halt wirklich, dass warum ich Inline-Skaten auch so im Kontext von Tricks machen, Grinden und dem ganzen Kram, also dieses Aggressive-Skaten, warum ich das schon immer cool fand, ist halt einfach im Vergleich zu Skateboarden, dass man eine viel, viel, viel höhere Erfolgskurve hat. Du stellst dich auf die Dinger und du kannst direkt beim ersten Mal ein, zwei verschiedene Grinds machen. Du kannst beim zweiten Mal schon irgendwie, was weiß ich, einen coolen, was weiß ich, Sprung über mit einem Grab machen und so. Und ich muss einfach sagen, dass halt, wenn du Skateboard fährst, Digga, bis du mal einen Grind machen kannst, das heißt, bis du außen fahren ein Ollie machen kannst, und den Ollie dann zu einem Grind werden, egal ob ein 50-50 Boardslide oder irgendwas, bis du das hast, also wirklich mit Ollie Grind und wieder landen, bis du das geschafft hast, Digga, ich würde sagen, da vergehen gefühlt Monate. Und beim Skaten hast du gefühlt bei jedem Mal, wo du dich auf die Dinger stellst und im Park gehst, einfach Erfolgserlebnisse. Deswegen fand ich Skaten schon immer ein bisschen geiler halt. Deshalb ist, würde ich sagen, auch auf jeden Fall einfacher halt. Ja, also kann ich
auf jeden Fall da, halt viel schnelleren Progress, oder?
Ja, voll, voll. Macht auf jeden Fall Laune halt, genau. Nee. Ansonsten,
nee, ja. Wie gesagt, hätte ultra Bock, müssen wir mal machen. Wenn du mal in der Gegend bist oder ich bei dir bin, nimm auf jeden Fall die Blades mit. Gehen wir ein bisschen fahren.
Ich muss natürlich auch sagen, ne, also, habe ich ihm natürlich auch nicht ins Gesicht gesagt, sage ich jetzt hier im Podcast, weil hört ja keiner. Und wenn er es im Nachhinein mitgeteilt bekommt, ist es halt so. Aber keine Ahnung, ich habe halt dann irgendwie durch Zufälle gesehen, dass halt Matti, von der Sänger von Nasty, und irgendwie Nasty ist wirklich einer der Bands, die höre ich, seitdem ich 17 bin, 18 bin, feiere ich die. Insane, wirklich insane. Das ist eigentlich meine Lieblings-Hardcore-Band aus Deutschland. Und habe halt gesehen, dass allen Inline-Skatern und allen Skate-Firmen, dass Matti denen folgt, so. Und ich habe schon immer mal so ein bisschen mit dem ausgetauscht, so immer mal, was weiß ich, mit dem gequatscht, so auf Konzerten und so, mal geschrieben, weil er auch mit einer Freundin von mir verheiratet ist. Und dann habe ich ihn halt einfach mal geschrieben, so, yo, Matti, ey, ich habe gesehen, du folgst allen, hast du ja, und so, ja, ich habe mir wieder Skates geholt. Und dann war ich jetzt halt letztes Mal halt mit dem skaten und war halt einfach insane, wenn er so, kann ich halt schon sagen, Matti ist halt irgendwie schon immer so ein bisschen Vorbild gewesen, und wenn du dann mit einem deiner Vorbilder so ein bisschen durch den Skatepark cruisen gehst, ein bisschen rumrollen gehst, war halt einfach insane geil, Alter. Muss ich einfach sagen. Auch wenn ich mich damit jetzt ein bisschen, wie sage ich nochmal, selber degradiere, weil ihr kennt das selber. Man ist immer, wenn man auch irgendwo die Gelegenheit hat, einem Star, den man schon immer gefeiert hat, ein Autogramm zu holen oder sowas, oder zu sagen, das ist ein Vorbild oder whatever. Man degradiert sich damit immer leicht ein bisschen selber, aber Digga, muss ich einfach zugeben. Ist halt einfach
so. Ja, man kann da trotzdem Leute quasi irgendwie honoren, die man irgendwie geil findet.
Ja, trotzdem.
Auch wenn das nur normale Leute sind. Du weißt ja selber, auf der Messe kommen auch manchmal Leute zu uns, sind voll aufgeregt und so, obwohl wir auch nur normale Leute sind und die so ein bisschen starstruck oder so, wie man das halt eben nennt, so sind, so was, wo sie dann ja auch immer schnell herausstellt, das muss man ja auch quasi überhaupt gar nicht sein, Digga. Wir lutschen ja jedem einen, der da vorbeikommt.
Aber auch geil, Phil, hast du gesehen, Alter, dass Nasty mit Paleface in Bangkok spielen, Alter? Einfach im September?
Nee.
Ja, ich wollte überlegen, dass ich im Oktober 3 Wochen nach Asien fliege, so, und war ja überlegen, ob hier halt Vietnam oder Indonesien war, aber auch vielleicht mal ein bisschen Thailand am Überlegen. Jetzt war ich tatsächlich überlegen, ob ich meine
Schule. Thailand, bis in Asien, 3 Wochen hier, 2 Wochen
ob
da.
Ob ich halt nochmal meinen Urlaub nach vorne verschiebe und dann tatsächlich das nächste Konzert in Bangkok mitnehmen. Ist schon, glaube ich, geil, Alter. So eine krasse Hardcore-Show in Bangkok.
Ich glaube, die Szene in Asien ist, glaube ich, richtig fett. Kennst du diese Band Whispers?
Ja, klar. Sind die auch so eine Straight Edge Band aus Asien?
Oder? Ja. Aber die sind ja richtig fett, die sind jetzt auch wieder aus Europa tun. Ich glaube generell, dass die Szene dort mega cool ist und dass die auch extrem dankbar sind, wenn halt mal Bands rüberkommen, weil hat jetzt nicht jeder am Schirm, ist jetzt nicht das Nächste, jeder möchte mal Europa, Amerika touren, aber so Asien oder keine Ahnung, kommen halt die wenigsten Bands rüber, und ich glaube, wenn dann Bands dort spielen, hey, ich glaube, das sind ein paar der geilsten Shows, die du spielen kannst.
Voll. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Ich bin generell mal gespannt, ich fahre jetzt morgen Mittag direkt nach Leipzig, dann schließen wir uns da mit der Band quasi ein, irgendwie beim Gitarristen in seinem Haus und ja, proben ein bisschen, schreiben Songs und so, mal gucken. Wird auf jeden Fall nächste Woche interessant sein. Also entweder werde ich nächste Woche berichten, ja, das war das letzte Mal, dass ich mich mit den Jungs getroffen habe, oder ich werde berichten, ich bin jetzt einfach fest bei denen drin.
Das ist schon krank, wenn du immer nach Leipzig fahren müsstest zum, oder nach Berlin,
nee,
oder was?
Ja, ab und zu mal so, ja. Ist okay.
Zum, ja, keine Ahnung. Ich meine, so eine Band lebt ja auch davon, wenn man zusammen übt. Oder ist das einfach nur so bei, ja, bei einem Hardcore-Ding ist halt eben so. Ja, weißt du was? Ja, ist das so? Du musst ja, das ja auch ja, irgendwie du, üben, ja, halt eben. So, weißt du, was Digga, ich meine? Ich mein, so, aber durchgehen. Jeder kann sein, oder ist es halt eben so, ah, egal, wir machen eh Schranz- und Schredder-Show, scheißegal. Ihr seid ja vor allen Dingen auch straight edge. Das heißt, wenn bei so einer normalen Hardcore-Punk-Band, wenn da alle besoffen und total auf Pilzen sind, ist das ja normal, wenn der eine die Gitarre zerschrotet und der andere halt voll aus dem Takt ist und alle pogen in der Mitte durch die Gegend. Aber ihr seid ja auch nüchtern. Bei euch muss ja jeder Ton.
Naja, sagen wir es mal so. Bei so einem vegan straight edge-Projekt ist es halt zwangsläufig so, dass die Musik halt von weit verstreut kommen, weil so viele vegan Straight Edger gibt es nicht, die dann auch noch Instrumente spielen und keine Band haben, bla bla bla. Das heißt, da muss man das ein bisschen in Kauf nehmen. Und dann gehört natürlich auch dazu, dass wenn man sagt, okay, wir proben vor Touren oder wir proben vor einer Show, dann, dass man dann alles, was man so bis dahin an Songs hat oder was man halt spielt als Live-Set, dass dann jeder seinen Kram zu Hause so weit übt, dass jeder seinen Job vernünftig kann. Und dann ist es halt so, wenn du dich dann triffst zum Proben, dann wird auf Klick gespielt und wenn jeder seinen Job vernünftig beherrscht, dann beherrschst du es halt auch, wenn man sich trifft. So, das heißt, aber dafür muss halt jeder zu Hause halt üben. Das ist dann halt das Ding. Jeder muss seinen
Job.
Muss
halt jeder Hausaufgaben machen.
Ja, genau.
Weiß nicht, also gerade als Sänger ist es nicht so schwierig. Bei meiner letzten Band, wie ich nach Tirol gezogen bin, war die Band auch in Wien. Die haben halt dann geprobt und Songs geschrieben, haben die aufgenommen und haben mir die geschickt. Dann schreibst du halt zu Hause ungefähr die Lyrics, wie die passen könnten. Ja, und wenn du dann einmal im Monat alle zusammen eine Probe haben, dann machst du halt das Feintuning. Also es geht schon, ist jetzt nicht so easy. Du kannst jetzt nicht spontan proben, oder? Aber du brauchst halt viel mehr in Vorplanung. Aber ich sage im Alter von uns, wir haben sowieso 1000 Termine und müssen alles koordinieren.
Ja, aber es ist halt easy, ne? Ich meine, von irgendwo aus geht's immer los. Und wenn man dann entweder, dann hast du ein paar Gigs, keine Ahnung, in Tschechien oder so, dann triffst du dich halt vorher in Leipzig und zockst halt da. Wenn du, was weiß ich, ein Gig irgendwie in Belgien und Holland hast, dann kommt er rüber, dann probt man hier. Man kann sich halt auch Proberäume mieten. Also irgendwo trifft man sich dann halt in Deutschland, macht halt vorher mal eine Probe und dann passt halt schon. Also es ist natürlich nicht einfach, aber ja, muss man halt in Kauf nehmen. Aber ich habe auf jeden Fall Bock aktuell drauf. Hat ja gesagt, eigentlich hatte ich gar keinen Bock mehr auf Musik, aber für so einen
Wie heißt die Band?
Das sage ich, wenn ich dabei bin. Also
bevor weil willst du denn im Vorfeld jetzt keinen Shoutout geben? Weil,
weil ich keinen Bock habe. Pass auf, ich habe keinen Bock, dass irgendwie hinterher... Du weißt selber, Stefan, was in der Vergangenheit schon viel erlebt haben.
Ach, wegen Ratting-Maden meinst du,
verstehe ich. Ich habe einfach keinen Bock, dass dann irgendwelche Leute da auf einmal die PNs spammen und irgendwelche Gerüchte erzählen oder bla 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 und dann irgendwie kalte Füße bekommt, weil, was weiß ich, weil irgendwie dann auf einmal Shitstorm ist oder so.
Naja, ihr schickt so eine Scheiße, ihr fliegt schon eine Fliege ums Mikrofon.
Die Leute, weißt du, du kennst das ja, die Leute haben manchmal so kriminelle Energie und so, sind so kreativ, dass ich das erstmal aktuell ein bisschen noch Piano halte.
Aber noch gar nicht aufgefallen.
Kommt alles zu seiner Zeit auf jeden Fall. Sollen wir mal den Boardgame-Jingle abfeuern oder was?
Mach das. Boardgames talking about Boardgames you can't believe. It's real board game content
and a bit pee and poop humor. Ich würde gerade anfangen.
Ja, dann bitte.
Oha, Digga, der voranschreitende Boss quasi. Er schreitet erst durchs Brettspielportal.
Der etwas vorbereitete Boss natürlich.
Hey, der etwas vorbereitete Boss, den hat man schon lange nicht.
Es geht halt immer darum, immer wenn ich nichts gezockt habe, bereite ich halt irgendwas anderes vor. Ich hocke mich da nicht hin und sage wie Chris, so, dann höre ich mir mal heute an, was ihr mir zu erzählen habt und sage euch gar nichts, sondern ich...
Wird schon werden, wir kochen heute. Heute kochen wir in der Podcast-Folge. Heute kochen wir. Was habt ihr denn so an Ingredients mitgebracht? Ja, nix, aber heute kochen wir.
Selçuk, wenn ich so eine dünne Persönlichkeit hätte wie du, dann würde ich mir auch mehr Stress machen, hier im Podcast mit Content zu kommen. Ich weiß halt, ich kann mich hier hinsetzen und ich fülle einfach mit meiner Ausstrahlung zwei
Deine
Stunden.
Deine Aura reicht, Bruder.
Easy, Bruder. Deswegen, gib uns Content, bitte.
Ich habe ja letzte Woche so ein bisschen über Crowdfunding geredet und ich finde, gerade im Moment geht eigentlich relativ viel ab im Crowdfunding. Deswegen habe ich mir gedacht, ich gucke einfach nochmal bei Gamefound und bei Kickstarter nochmal rein und gucke mal an, was es so alles gibt.
Der neue Crowdfunding-Experte. Leute, in die nächste Kommentarfunktion, Leute, wenn ihr einen Kommentar für die Folge halt eben schreibt, sondern schreibt einfach rein, ob Selçuk der neue Kickstarter und Gamefonds Crowdfunding-Beauftragte werden soll und er euch in jeder Folge immer mal geile Projekte vorstellt, die er so auf dem Schirm hat.
Projekte ist wieder mal dahingestellt, weil ich gehe in keines von den Projekten rein, aber ich kann ja mal ein bisschen erzählen, was gerade so im Laufen ist. Jetzt gerade aktuell finde ich sehr interessant. Ich meine, wir haben letzte Woche ja über Agricolas Special Edition geredet, haben ja gesagt so, ja, unnötig, dies, das, Ananas, aber trotzdem haben die ja ewig viel Kohle eingeschäffelt und ihr müsst euch vorstellen, das Ding ist jetzt gerade eigentlich am Auslaufen, eigentlich hat es noch 9 Minuten zum Auslaufen gehabt und wird jetzt gerade seit über einer Stunde, also 1,5 Stunden
künstlich am Leben gehalten.
Wird es künstlich am Leben erhalten, weil Gamefound eine Funktion drin hat, wovon ich auch gar nicht wusste, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, da kommt sozusagen so eine künstliche Verlängerung, sobald du was reinbutterst.
Sabaton oder was einfach? Sabaton.
Wird dann einfach, genau, ist wie Sabaton. Und das Ding läuft gerade seit 1,5 Stunden und hat jetzt in diesem Sabaton schon knapp 70.000 Euro reingeholt, nur durch am Leben halten. Also ewig krass. Und wir sind jetzt gerade im Moment wirklich bei fast 4,8 Millionen Euro zusammengefundet. Das ist irre, Alter, für ein Agricola Special Edition. Aber wollte ich mal nur so als kleines Update mal geben. Wenn ihr den Podcast hört, werdet ihr, glaube ich, den Sabaton verpasst haben. Also,
Stefan, bist du gerade Tiere am Töten?
Eine Fliege, Digga.
Du tötest Tiere live im Podcast?
So ist es. Ja, unser...
Digga, es gab mal Zeiten, da haben wir Sachen verlost. Da hatten wir hinten, das darf man gar nicht mehr erzählen, aber wir hatten hinten eine Elektrofalle quasi stehen, Digga, weil so viel Zeug immer reingeflogen kam, weil das Licht hier drin so hell war, Digga. Und immer wenn es geknallt hat, haben wir was verlost, Digga.
Unser Kollege und guter Kollege vor allem, Hodari ist wieder am Start mit einem neuen Game, beziehungsweise der Hobbs ist am Start mit seinem Verlag Hodari-Spiele. Und zwar hat er jetzt Hell Legends am Start und hat auch schon die 150k geknackt. Was ich jetzt rauslesen konnte, ein kooperativer Dungeon Crawler. Laut seiner Page wird es als Diablo-like bezeichnet und bietet sogar eine App-Unterstützung. Ich weiß nicht, inwieweit die App-Unterstützung ist, ob das dann nur Flavor ist oder ob das irgendwie dann auch irgendwas mit Klicken und Buttons ist. Aber auf jeden Fall, als ich an Diablo gedacht habe, habe ich auch direkt dran gedacht, dass es ja mal von CGE, gab es ja mal dieses Sanctum, wenn ihr euch noch daran erinnert.
Da
gab es
ja mal ein Diablo-like-Game. Digga, was in der absoluten Versenkung verschwunden ist, aber auf der Messe so krank ausverkauft wurde damals, weil es auch hieß, geil, das ist wie Diablo und so weiter und so fort.
Ja, Setting deswegen, halt, ne?
Also, ja, ich weiß schon, aber nichtsdestotrotz, es Diablo in seine Produktbeschreibung aufzunehmen als Vergleich, Digga, da musst du delivern, Alter. Weil wenn du Diablo, like, irgendwas auch irgendwie ansatzweise reinschreibst und das verwendest, Digga, sind die Expectations der Leute so hoch halt eben und die dann noch zu exceeden ist auf jeden Fall super schwierig, Alter.
Es ist halt aber auch wiederum ein Orientierungspunkt für die Leute. Wenn du Diablo, like oder irgendwie ähnelt Diablo schreibst, dann wissen die Leute genau, was sie ungefähr davon halten.
Naja, du könntest auch schreiben Hack and Slay. Ne? Ich meine, das ist ja letztes Genre halt eben.
Naja gut, aber wie viele Leute kennen Diablo und wie viele Leute kennen den Begriff Hack and Slay?
Ja, ich meine, Diablo ist ja aber letztlich nur ein Spiel und Hack and Slay ist ja quasi der Bereich halt eben.
Ja, so aber ich glaube, dass wirklich mehr als 50% der Leute, die Diablo gespielt haben, nicht wissen, dass es ein Hack and
Slay ist. Worauf ich nur hinaus will, Digga, es kann auch ganz schön nach hinten losgehen, wenn du Erwartungen streust mit irgendwelchen Sachen halt eben und die, ich meine, an Sanctum haben wir es quasi gesehen, die dann...
Digga, es ist dem Scheiß egal, Hauptsache der hat die Kohle in der Tasche. Wenn die Leute sich hinterher bei Boardgame Geek beschweren.
Nein, Digga, du willst ja auch schon, wenn ein Spiel halt eben rauskommt, dass dein Spiel danach auch solide ist und das, du willst ja auch die Leute nicht verarschen. Und
na klar willst ja auch du nicht das, aber Leute primär nicht. Willst du Geld. Ich glaube, wenn der Hobbs zwei Dinge sich aussuchen könnte, A, alle Leute lieben sein Game oder B, er verdient damit Geld, dann sucht er sich ja wohl eher aus, dass er Geld hat. Weil was bringt ihm, wenn alle Leute sein Game feiern, wenn aber er dadurch kein Geld generiert? Also ist ihm primär erstmal wichtig, dass er Geld damit generiert.
Ja, natürlich muss er seine Unkosten quasi decken, aber trotzdem steht ja sein Name da drauf und du willst ja nicht als Gurkenautor quasi verschrien sein und deswegen gibt er sich nach allem
Besten. Ist Uwe Rosenberg doch auch egal und er bringt eine Gurke nach der anderen raus.
Chill out, also Uwe sammelt gerade 4,8 Millionen Euro, Alter.
Ja, auch
also
Spaß, Mann.
Digga,
auch Spaß.
Uwe ist ein absolutes...
Uwe soll uns mal zum veganen Grillen einladen. Wenn der nicht vegan ist mit seinem Birkenstock, dann fräse ich einen Besen.
Ich war heute quasi einkaufen, Sven hat mich gezwungen, ich muss am Samstag zu einer Hochzeit, Digga, habe ich einen Anzug, musste ich quasi halt eben.
Beim Herrenankleider?
Ja, Minto in Mönchengladbach gewesen, halt eben so einen Anzug quasi geholt. Ja, jetzt bin ich im Anzug demnächst hier am Wochenende am Rumtouren, das kann sich auch noch keiner quasi vorstellen. Aber
zu Tims Hochzeit geht er mit Jogginghose, weißt du?
Digga, die war auch auf dem Bauernhof und die waren alle in das. Tim hat ein Lichtschwert an seinem Gürtel, Digga, Alter. Das Plastik. Lass mich nicht voll,
das hört Digga. Das hört sich so cringe an.
Du hast da Kälber gefüttert und gestreichelt. Das war halt eben Bauernhof. Ich hatte das perfekte Outfit für die perfekte Situation. Das war eine mega Hochzeit, Digga, die er damals gefeiert hat, Digga. Lieber geisteskrank.
Ist so. Hey, gibt es in Deutschland eigentlich auch so, dass wenn man auf eine Hochzeit geht, gibt es so landesübliche Tracht, die man auch auf einer Hochzeit tragen kann?
Ja, ja klar, wir ziehen immer alle so Lederhosen an, wenn wir auf Hochzeiten gehen.
Ich glaube es nicht. Es kann sein, dass es regional vielleicht natürlich irgendwelche besonderen Klamotten gibt, aber eigentlich gibt es das nicht. Dave? Bei Tim war es halt so, er hat eine Star Wars Hochzeit gemacht und alle konnten so als Star Wars Ding ins Video kommen. Das war ganz nice. Du kamst rein, in dem war direkt so ein bisschen Rätsel verstreut. Du hattest dann da wurdest quasi einer Fraktion so quasi zugeordnet und dann musstest du gucken, wo dein Planetensystem ist, das war auf so einer Tafel angeordnet, das waren dann diese Tische und dann musst du gucken, wo in welchem Planetensystem, in welcher Tischgruppe du bist und wo da dein Planet ist und was dann dein Sitzplatz war, dann kamst du dahin, dann hattest du so eine kleine Tüte und da waren dann noch so kleine Quests drin halt eben, die man dann erledigen musste und fotografieren musste, du musst dann immer irgendjemand anders finden und auf deiner Karte hast du noch ein Symbol und irgendjemand auf der anderen Hochzeit hat das gleiche Symbol wie du auf deinem Ding. Du musst dann quasi noch zusätzlich deinen Partner finden, mit dem dann irgendwas machen und anstellen, das fotografieren und so. Das war super cool, super thematisch, hat super viel Spaß gemacht, hat die Leute super vernetzt, war echt, und das Bier war total gut und vegane Wurst hatten die da auch, war auch gut. Aber sorry, ich bin von den Boardgames raus. Ja, ich komme mal wieder zurück zu Hell, weil wir wollen das jetzt nicht einfach so abcutten. Viele Leute, die das schon gesehen haben, es sind große Spielerboards, was sieht für mich total spannend aus. Also die Boards sehen für mich eigentlich das Spannendste aus an dem Game, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, so wie es aussieht, in der Mitte werden Karten gezogen, werden da hingelegt. Das sind dann halt eben Viecher und die kannst du halt eben wegmorschen. Du hast halt eben Würfel, damit kannst du dann irgendwelche Skills auslösen und irgendwelche Angriffe und musst die Viecher halt eben dann einfach wegschrubben. Und die sind dann, geben dann wahrscheinlich Beute oder Erfahrungspunkte. Damit kannst du dich dann eben weiter aufleveln. Nur vom reinen Zugucken in die Kampagne konnte ich mir schwer was darunter vorstellen. Ich hatte auch noch keine Zeit, da bisher halt eben reinzugucken. Ich freue mich aber, dass es gut läuft. Da geht es auf die 200k zu. Das Spielbrett selber, ich meine, ist ein Dungeon Crawler. Also in der Mitte werden Karten ausgesetzt, da stehen diese Monsterwerte und so drauf, right? Was die halt eben alle können. Aber es ist eigentlich im Grunde genommen ein Dungeon Crawler mit auch Spielbrettern, die verschiedene Ebenen haben. Da sind so Pub-Stands bei, wo man so Ebenen mit so kleinen Treppen und so bauen kann, je nachdem, wie das
sind
Szenario
aber
abhängig ist, halt eben so.
Im Stretch-Goal, also wenn die 200k erreichen, dann wird es
so ein Plastik
geben auf alle Elevation-Constructible-Plastik-Dinger. Also wird
ja,
auf jeden Fall alles aus Plastik dann.
Glaube ich auch, dass er das erreichen wird. Es gibt so ein paar Metallsachen, die da schon freigeschaltet worden sind. Die Helden sind Miniaturen und die ganzen Gegner sind halt eben Pub-Token mit unten Plastik-Stands, so wie es aussieht. Was ich halt eben schwierig finde, weil mir das persönlich halt nicht so gefällt. Ich meine, wir hatten das Thema schon 10.000 Mal. Es ist halt irgendwie nicht ganz so geil. Charmant umschifft hat das natürlich Uprising mit der fantastischen Farbauswahl, die sie da einfach getroffen haben und mit ihren Plastik-Stands, wo das Artwork so drauf ist, das wirkt ja wie aus einem Guss, alles total super, aber eine Mischung von Plastik und Papp-Token, die man dann in irgendwelche Plastikfüße halt eben reinsteckt, so ist irgendwie, keine Ahnung, ist schwierig. Andererseits würde ich auch sagen, ich habe ja auch keinen Bock auf 10.000 verschiedene Miniaturen wieder in 10.000 verschiedenen Kisten, wobei es auch noch zwei Erweiterungen, zwei extra Kisten als Erweiterung gibt, die ihr euch auch noch dazu snaggeln könntet und so.
Was man auf jeden Fall betonen muss, ist halt, es ist ein ultra kleines Team aus drei Personen und solche Teams sollten halt meiner Meinung nach immer unterstützt werden, wenn man sich irgendwie mit dem Game anfreunden kann oder mit dem Game-Style anfreunden kann. Gerade bei solchen Leuten macht es dann irgendwie mehr Sinn, meiner Meinung nach, reinzubuttern, wenn man sagt, ich suche einen neuen Dungeon-Crawler und mein letzter Dungeon-Crawler ist durch, weil letztendlich sind der Dungeon-Crawler auch irgendwo auf ihre Art und Weise Kampagnen, denke ich mir immer, okay, dann hol dir doch lieber einen Indie-Ableger, anstatt dass du dir halt wieder die fetten Super-Verlage unterstützt.
Im Chat kleines Update noch, heute gab es schon eine Umfrage, ob Interesse an Acryl-Standys oder Minis gibt. Also vielleicht können wir nächste Woche dazu nochmal was erzählen, gucken, wie sich die entwickeln. Phil, du wolltest was sagen, sorry.
Prinzipiell habe ich generell eine Frage bezüglich Dungeon Crawler, weil in dem Genre bin ich so überhaupt nicht drinnen. Ich habe vor Jahren mal dieses Pranken der Löwen, Gloomhaven mal so angezockt, war nichts für mich. Was würdet ihr sagen, was ist so der Reiz an einem Dungeon Crawler? Weil Selchuk, du hast gesagt, viele Leute sagen, okay, meinen letzten Dungeon Crawler habe ich durchgezockt, jetzt hole ich mir den nächsten. Weil so von meiner Perspektive, das Thema ist ja meistens eher ein bisschen generisch, sag ich mal. Es wird halt eine Fantasiewelt erschaffen. Ich weiß nicht, wie sehr sich die Leute, die Dungeon Crawler spielen, dann auch mit dieser Welt oder mit der Lore und so weiter auseinandersetzen. Was ist so der Reiz, sich so Dungeon Crawler nach Dungeon Crawler nach Dungeon Crawler zu nehmen? Oder was sind so die Benchmarks, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein geiler Dungeon Crawler und der ist jetzt nicht so geil?
Ich glaube, das ist ganz einfach zu beantworten, Digga. Erstmal, wenn du ein großer Fan von so Fantasy-Sachen bist oder Science-Fiction-Sachen oder Warhammer vielleicht, irgendwie von irgendwelchen Büchern oder sowas halt eben, da hast du vielleicht einen einfacheren Zugang dazu. Und gerade so als Kind, so als ich StarCraft damals beispielsweise entdeckt habe oder wie hieß das noch, die Claymore-Saga und so, da kannst du ja mega geil so in Fantasie so sich reinstüpfen. Wer hat nicht Bock, mal wie bei der Hobbit oder Herr der Ringe quasi unterwegs zu sein, halt eben so. Weißt du, was ich meine? Und wenn du dann zusätzlich vielleicht das Computerspielgenre mit wie Baldur's Gate vielleicht irgendwie kennengelernt hast und magst zum Beispiel rundenbasierte Kämpfe oder solche Sachen irgendwie einfach, dann ballert das schon rein. Und jeder, der auch schon mal Koop vielleicht Baldur's Gate damals gezockt hat auf der Xbox oder so, der weiß halt auch, wie cool das ist, Sachen zu looten. Ich meine, es ist ja alles darauf ausgelegt, ne, dass du da die ganze Zeit nur die Hormone ausgeschüttet werden, halt eben Stress, dann gibt's quasi wieder Loot, dann gibt's wieder hier da die nächste Belohnung, die nächste Herausforderung, da muss man wieder ein bisschen kämpfen. Und also ich finde Dungeon Crawler auch geil, aber das Problem ist einfach, finde ich, einfach mittlerweile, ich habe keine Gruppe und auch momentan überhaupt nicht das Gefühl, dass ich Bock habe, mich hinzusetzen, um einen Dungeon Crawler zu zocken. Ich bin immer froh, zusammenzukommen. Wir essen was Geiles, wir zocken 3-4 verschiedene Spiele. So, es gibt mir momentan viel mehr, als wir treffen uns jetzt wirklich einmal im Monat und zocken immer das Ding weiter. Und wenn, dann würde ich halt eben unbedingt Arkham Horror einfach weiterspielen sollen halt eben. Braucht mir keiner mit einem Kampagnen-Game zu kommen. Ich habe ja auch noch ein Clone Legacy oder so irgendwas spielen. Aber ich will unbedingt, Digga, ich habe meine Charaktere, darin ich da zocke, Digga, die ist so bonkers, Digga. Ich will die auf jeden Fall mit der die Story weiterzocken. Ich will das Deck von der weiter ausbauen, Digga. Ich will noch mehr aus dem Deck lernen, wie ich irgendwelche Kombinationen machen kann und so.
Ich glaube, um das mal so zu beschreiben, viele Leute können sich vielleicht auch, wenn sie Computerspiele spielen, sich damit in die Richtung orientieren. Ich bin zum Beispiel jemand, ich spiele eigentlich grundsätzlich nur Multiplayer im Sinne von also PvP-Spiele, Player versus Player, so dass ich halt eben online gegen andere zock. Das bedeutet dann aber auch, dass das Game, das du beginnst, wenn eine Runde startet, das Game mit der Runde auch endet und du kannst jederzeit das Spielen beenden und startest morgen einfach mit einer neuen Runde. Leute, die zum Beispiel, sagen wir mal Chris oder andere Leute, die halt zum Beispiel Games zocken, wo du dich vielleicht hochlevelst, wo du eine Story erlebst und wo du, was weiß ich was, Elden Ring, whatever, in die Richtung gehst, die können sich vielleicht mit Dungeon Crawlern eher identifizieren und sagen, ich habe da Bock drauf, meinen Held oder meinen Charakter weiterzuentwickeln und die Story zu erleben.
Ist auch geil, Digga, Alter.
Ich sag ja nur, wenn du affin bist dazu, in diese Richtung auch Computerspiele zu spielen oder in deiner Vergangenheit viel gespielt hast und da Bock drauf hast, dann ist es was für dich. Ich bin seit Tag 1, ich glaube, das Einzige, was ich kann mich nur daran erinnern, dass ich Zelda gezockt habe und danach habe ich die Halo-Kampagnen gezockt und danach ging es bei mir in Multiplayer und dann bin ich aus Multiplayer nicht mehr rausgekommen.
meine Halo-Kampagnen waren Kindheit. Ultra, also die erste Halo-Kampagne war ultra geil und die zweite Halo-Kampagne so, war auch
das
so
meine
geil,
ich damit.
Alter, kooperativ, Digga, Maschallah, es gab nichts Besseres damals.
Ich muss auch einfach sagen, dass ich glaube, bei mir ist es halt auch so ein Ding, warum ich aktuell, das merke ich auch immer wieder, wenn ich so Story-Games anfange, dass ich erst super gehypt bin und dann schnell bei mir abebbt, aber ich so bei so Multiplayer-Dingern so immer Feuer und Flamme bin, weil die mir einfach Dopamin geben. Die geben einfach konstant Dopamin. Jede Runde ist ein Dopamin-High. Wenn ich mit Stefan durch Bayou renne, da gibt es in jedem Compound Dopamin. Jedes Geräusch ist Dopamin. Jeder Ping, da ist ein Gegner, ist Dopamin. Und gerade ich, der jemand ist, der für den Dopamin im Leben wirklich leider eine riesig und viel zu große Rolle spielt und ich öfter dadurch auch ein Sklave meiner selbst bin, muss wirklich sagen, dass ich da wirklich relativ ohne, ich sag jetzt mal, ohne negative Auswirkungen, wie alles hat irgendwie negative Auswirkungen, wenn es um Dopamin geht. Zu viel, zu großer Pornokonsum, zu irgendwelchen Drogenkonsum, Alkoholkonsum. Es gibt halt super viele Dopaminquellen, die sich negativ auf dich ausüben. Und ich finde aber, dass halt dieses Multiplayer-Spielen und Computerspiel-Spielen, dass das halt so eine recht safe Dopaminquelle ist, die mir irgendwie nicht nachhaltig schaden. Und deswegen finde ich halt, für mich ist Multiplayer-Zocken auch richtig geil. Dieses Messen mit anderen und irgendwie im Team agieren und
Super geil. Und trotzdem ist es halt ein böse, meistens eine böse Interaktion zwischen anderen, egal ob das jetzt ein Schach ist oder ob das ein Counter-Strike ist.
Oder Fußball.
Es ist halt ein, man möchte den anderen fertig machen und klar, für Leute, die vielleicht dieses nicht unter Kontrolle haben des Systems, nicht einfach die Mission neu starten und sagen, okay, ich habe jetzt gerafft, wie es funktioniert, sondern dass es einfach so läuft, wie es läuft und du kannst die anderen Spieler nicht kontrollieren, dann hast du da keinen Bock drauf. Das ist, wie gesagt, also es ist schon eine Sache, ist eine Präferenz halt für Leute, die halt sowas mögen mit Stories und Sachen halt eben erleben und gleichzeitig sich hochskillen, sind halt Dungeon Crawler, glaube ich, was Gutes.
Ja, das ist halt auch schon ein Commitment dann, oder?
Es ist ein Commitment,
weil,
ja klar.
Weil, ich meine, wenn das Kampagne ist, also ich merke es jetzt, ich habe mir von Chris Purple Haze gezogen.
Hast du schon gespielt, oder?
Nee, noch nicht, weil das ist das Problem. Hey, erstens mal musst du eine Runde finden, das, was Stefan schon gesagt hat.
Dann zockt doch Solo.
Sind ja schon in der Grundbox. Ja, boah, also aktuell habe ich gerade null Bock, Solo zu zocken. Also es hat mir so von, ja, bisschen so in dieses Solo-Rabbit-Hole eingetaucht, aber mittlerweile habe ich null Bock, mich hinzusetzen, was aufzubauen und Solo was zu zocken. Also, weiß nicht, das ist, der Reiz ist schon wieder längst vergangen. Und da frage ich mich, hey, wann soll ich das spielen? Grundbox hat 9 Szenarien. Dann, weiß nicht, du zockst ja dann nur das. Und ich glaube, von meiner Persönlichkeit her, ich mag halt schon viele verschiedene Sachen ausprobieren und mich jetzt nicht für 3, 4, 5 Monate ein Spiel komplett committen und nur noch das ballern. Mhm. Es wird mir dann auch irgendwann zu monoton.
Dann habe ich schlechte Nachrichten
aber,
für dich.
Aber Phil, da dauert eine Runde eine Stunde oder 90 Minuten und nicht wie bei manchen anderen Kampagnen-Games irgendwie. Ja, aber Bruder, keine Ahnung, es ist halt genau wie mit Midara. Guck mal, wenn du Midara zockst, dann liest du da vorne eine Stunde Text, zockst 3 Stunden, liest danach eine Stunde Text. Da kriegst du in der Runde, in der Zeit kriegst du von deinem Ding 2, 3 Kampagnen gezockt. Also, und ich würde es halt einfach relativ realistisch zocken. Wenn du da, keine Ahnung, irgendwie einen jemanden, der, keine Ahnung, gerade dem ein Bein weggesprengt wurde, den zum Helikopter tragen muss, dann gehst du nicht noch in das nächste Camp rüber, um zu gucken, ob es da noch eine geile Waffe zu looten gibt, sondern der Typ ist dann verblutet,
ja, weißt du, ich meine.
Also da muss ja halt nicht irgendwie auf Krampf alles grinden.
Ich habe mega Bock auf das Spiel. Ja. Ich habe mega Bock auf das Spiel. Ich habe halt nur die Sorge, dass es halt zum Beispiel bei Gloomhaven, ich finde, dieses Spiel ist einfach ultra monoton gewesen.
Okay, ja, du die machst Story ist wahrscheinlich auch einfach Arsch.
Digga, wir haben das Ding bei zu einem perfekten Ding, haben wir es zurechtgebarzt. Wir haben es so geil zurechtgebarzt, das ganze Gloomhaven, und so nice gemacht und so chillig immer gemacht, Digga, dass es 300 Stunden gecarried hat. Also, ich will, klar, ich fand, dieses Tüfteln mit den Karten hat einfach so Bock gemacht. 2 Karten ausspielen, eine oben, unten mit der Initiative, wer ist als erstes dran und sich gegenseitig noch die Münzen wegsneaken. Und es war, man muss auch sagen, Gloomhaven perfekt gebalanced damals gewesen für so viele Szenarien. Und jedes Szenario ist eigentlich immer nur dran gescheitert halt eben. Also, dass man es eigentlich mit der letzten oder vorletzten Aktion hinbekommen hat, Digga. Das muss so unglaublich schwierig gewesen sein. So, das hat, also mit uns hat Gloomhaven damals nicht enttäuscht und war damals auch neu und hat einen ganz anderen Reiz. Mittlerweile gibt es natürlich auch wieder, ne, weißt du, was ich meine? So ein Frosthaven ist wahrscheinlich im Vergleich zu einem Gloomhaven eine ganz andere Offenbarung oder was wahrscheinlich mittlerweile, weil die sich wieder toll, natürlich auch aus den ersten Fehlern gelernt haben und so weiter. Aber mehrere hundert Stunden, da kann ich auch eine KDM-Kampagne zocken, Dinge. Aber da habe ich mehrere tausend Euro für bezahlt, aber spiele ich auch nicht.
So, machen wir ganz kurz mal weiter bei GameFound. Und zwar gibt es, es ist echt lustig, aber es gibt wirklich eine neue Black Rose Wars Revised Edition, die jetzt mit einem, ich sag jetzt mal so, gestreamlinten Regelwerk kommt. Also das Regelwerk wurde überarbeitet, wurde besser geschrieben laut den Autoren. Das Ding kommt mit Washed Minis. Also du kannst die Washed Minis als Option hinzuwählen. Aber, oder andersrum nicht aber, sondern was ich sehr cool finde, dieses Gewaschte kostet echt nicht viel zum Gegensatz zu dem, was du da für das Spiel bezahlst. Die Bases wurden neu überarbeitet, die Tiles wurden, glaube ich, das, was ich rauslesen konnte, wurden auch vergrößert und nochmal neu gestylt und so weiter. Also neue Stretch Goals, neue Exclusives.
Ja. Jetzt vergesse ich das gleich. Ich möchte dir einmal im Namen unserer Community Dank sagen, dass du den Podcast jetzt gerade so ein bisschen qualitativ aufwertest und so ein bisschen gefakte Professionalität hier irgendwie reinbringst. Ich sitze hier gerade und höre das so als passiver Gast und denke mir so, Mashallah, Selçuk, der hat wirklich, der ist
Dinger, und ich denke, ich denke gerade einfach nur, Chris, der ist einfach so dumm, der checkt nicht. Selçuk hat uns abgezogen, der hat irgendein Placement, irgendwas hinter unserem Rücken quasi gemacht.
Ja,
der zieht das jetzt Kohle, gerade Junge. Durch, wir wissen von gar nichts. So ein Ding ist das, glaube ich, eher.
Ey, aber ich glaube, Selçuk wird das gar nicht machen, weil Selçuk eh so ein Goldesel ist. Der sitzt auf so viel Kohle zu Hause. Der unternimmt nie was, der hat keine Hobbys, der hat keine Perle. Der Selçuk, der muss so fucking reich sein.
Ja, der hat ein eckiges Arschloch, weil er so der Nugget scheißt.
Noch zwei, drei Jahre, ich schwör's, noch zwei, drei Jahre kauft er sich ein dickes Haus in Thailand und macht er wirklich Highlight.
Und geht da mit meiner Band hin, auf jeden Fall. Nee, jetzt mal ohne Scheiß, Leute. Es ist ja, glaube ich, wie lange ist es her, dass es noch diese neue Version von Black Rose Wars gab und jetzt gibt es die erste Edition komplett nochmal revised neu. Und das Ding hat jetzt auch schon wieder, es geht auf die 450.000 zu, die Leute buttern rein. Ich finde es
ganz ehrlich, wer es noch nicht hat, Sollte sich überlegen, bei Black Rose Wars in der Revised First Edition reinzugehen, finde ich. Ich hab's
auf
jetzt.
Auf gar keinen Fall.
Weil du es scheiße findest, Digga.
Es ist ein scheiß Game.
Es ist so ein nices Game. Du checkst es
Phil,
halt. Du checkst
kannst du was sagen, Phil? Du bist ja die ganze Zeit so ruhig, sonst brauchst du gar nicht mehr kommen. Jetzt sag mal was hier.
Warte, ich habe voll viele Fragen gestellt, um die Diskussion ein bisschen anzufeuern überhaupt.
Wie findest du Black Rose Wars? Braucht man nicht, oder?
Das Thema finde ich kacke. Ich will nicht irgend so eine Zaubererschule spielen. Bin ich nicht der Typ dafür? Interessiert mich nicht. Keine Ahnung. Nee.
Hast du es noch nie gespielt?
Kein Bock. Nein, aber habe ich auch. Scheiße. Also, hey, ist für mich, die Stunden investiere ich lieber anders.
Also ich habe es bis jetzt nur einmal live als Tischpräsenz, habe ich auch schon in einem anderen Podcast erzählt, halt auf dem Digger-Wochenende gesehen, wie Daniel es halt erklärt hat und dann wurde da zu viert gezockt. Und diese Tischpräsenz hat mich halt so komplett nicht abgeholt, dass ich halt gar keinen Bock hatte. Weil ich habe dann zugeschaut und dann wurden dann halt die Karten auf dieser, wie heißt das, dass du diese Programmierung hast von den Karten, dass du deine Züge sozusagen programmierst und dann deckst du auf und dann passieren da Sachen. Es hat mir einfach komplett nicht abgeholt. Ich saß heute wieder da und dachte mir, wie Stefan es vorhin gesagt hat, ey, vielleicht ist es jetzt soweit, vielleicht gucke ich jetzt mal mir das ganze Ding an. Aber die Kampagne zeigt auch, dass es wieder nicht gerade günstig wird. Heißt,
Stefan ist gerade unser Podcast bei Twitch abgeschlossen.
Ja, macht einfach weiter.
Ist auf jeden Fall nicht günstig, das ganze Ding. Wird auf jeden Fall wieder ordentlich was kosten. Mit Shipping, mit allem drum und dran, hast du da auf jeden Fall wieder einen ordentlichen Batzen Geld verloren oder halt eben ausgegeben. Und gerade bei so einem Spiel, das noch vor kurzem, wo du ein Grundspiel hattest, was vor kurzem noch, ich will es nicht lügen, aber ich glaube, für einen Fuffi weggegangen ist, der Restbestand, die wurden ja wirklich sehr, sehr günstig rausgehauen, denke ich mir, das ist echt ein hohes Risiko, wenn du dir nicht sicher bist, dass das Game dein Game ist, weißt du?
Aber im Chat stand auch noch das Wichtige, das habt ihr nicht immer gesagt, Black Wars vs. Rebirth hat die besseren Regeln, aber die schlechteren Schulen. Das ist jetzt genau die richtige Kombination. Und das ist genau das, was ich auch sagen würde. Wenn die jetzt wirklich an den Regeln noch ein bisschen gefeilt haben und haben das ein bisschen innovativer gelöst, wie zum Beispiel bei den Monstern, mit den kleinen Markern, die man da unten reinsteckt oder so, dass die das jetzt so gemacht haben wie bei Black Wars vs. Rebirth und mit diesen Scheiben oder was die da, wie die das gedribbelt haben, Digga, dann kann man sich das überlegen. Und wenn man kein, also es sind viele Miniaturen, wenn, dann würde ich auch dazu raten, die auf jeden Fall Washed anzunehmen, weil ihr kriegt die absolute Kotze, wenn ihr das auspackt und die Sachen sind halt eben einfach nicht bemalt.
Also washed sehen die schon auf jeden
also
Fall.
Dann, also dann nimmst du auf jeden Fall irgendwie gewashed. Und ganz ehrlich, Digga, Black Rose Wars ist auch ein Game, was du auch preisstabil wieder wegbekommst, Digga. Wie teuer ist das jetzt, das normale?
Also du meinst jetzt der normale Pledge ist, wenn du den ganz normalen...
Und im normalen Pledge ist Grundspiel und Miniaturen oder was dann?
Das ist der Perceiver Pledge, so wie ich das jetzt sehe. Das ist, steht irgendwie Tenet Box. Die Tenet Box ist wahrscheinlich die Threshold Box. Dann hast du noch einen exklusiven Charakter mit dabei. Oder der kommt wahrscheinlich mit seiner eigenen Schule oder was auch immer. Und die Core Box bist du bei 125 Euro. Nur für die Box jetzt. Aber da kommt wirklich, wie gesagt, noch ordentlich Shipping drauf. Was ich vorhin noch gelesen hatte, bist du beim Shipping da nochmal bei EU-Countries, bist nochmal bei 27 Euro und dann kommen nochmal Taxes drauf.
Ja, ist krank, Digga, keine Ahnung, bist bestimmt auch wieder bei 200, 220 oder was nachher, oder gehst du wieder in den Pledge-Manager rein, sneakst dir das eine, sneakst dir das andere noch, die Playmat ist auch super geil und so. Also das wäre auch nochmal eine Überlegung irgendwie, aber das haben natürlich auch so viele in der ersten Edition und jetzt dann wieder so eine Revised Edition irgendwie sich zu holen. Das ist wie mit dem, also grundsätzlich sowieso jeder, der jetzt quasi ein Black Roses hat, sollte sein altes abstoßen.
Es gibt ein Upgrade-Pack. Also es gibt scheinbar ein Upgrade-Pack, aber das Upgrade-Pack kostet gerade mal 32,50. Da wirst du nicht irgendwelche Washed Minis drin haben. Ich gehe davon aus, dass da einfach nur die Karten und die Schulen nochmal überarbeitet wurden, aber ich glaube nicht, dass du da jetzt ein riesiges Paket
bekommst. Das wirst du wahrscheinlich nicht bekommen.
Es scheint so, als wären es nur die Charakterkarten und die allgemein die Ausrüstungskarten, aber die Teils zum Beispiel und so weiter sind nicht mit drin.
Aber ihr erinnert euch vielleicht noch hier an Eclipse, nachdem die zweite Version erschienen ist, Digga, ist die erste wertlos geworden. So wird es auch mit dem Black Rose was sein, wenn es einmal rausgeht, ihr werdet das nicht mehr für vernünftig Geld verkauft bekommen, die erste Edition, wenn die zweite irgendwann draus ist, Digga. Und Chatrid wahrscheinlich eh nicht auf Deutsch, Digga, und dann da
Doch, ist in mehreren Sprachen erhältlich, auf jeden Fall. Deutsch ist auch dabei.
Okay, alles klar. Na dann.
Dann würde ich ganz kurz drüber springen zu Kickstarter. Das wird nicht so lange dauern, weil bei Kickstarter sind die Kampagnen nicht so interessant. Was ich nur interessant fand, war, es ist ein Spiel, was die letzte Zeit auch sehr, sehr viel in meinem Feed irgendwie aufgetaucht ist. Es heißt nämlich Excalibur und ist von Roxley Games, die dafür bekannt sind, dass sie Brass rausgebracht haben. Ich glaube, die sind irgendwie gefühlt nur bekannt, dass sie Brass rausgebracht haben und danach kamen eben nicht mehr so krasse Spiele. Aber dieses Excalibur-Game, Leute, ich habe echt gedacht, es wäre ein Social Deduction Game, weil da so Schildmarker drin sind, wo du halt Charaktere hast. Und ich habe gedacht, oh krass, das wird voll Social Deduction sein. Ich muss mir das unbedingt mal anschauen. Und ich gehe da rein und guck mir das an und es ist wirklich Premium-Material. Also die kommen wirklich nur mit Premium-Material. Die Deluxe Edition, die Standard Edition ist, ist komplett mit Holzmaterial. Also da sind Schwerter drin aus Holz, da sind die Marker drin aus Holz. Also das Ding ist komplett auf Deluxe. Die Collector's Edition, das ist die teurere Version, die kostet irgendwie 20 Euro mehr, also 65 Euro oder so. Die ist mit Plastik-Teils, die halt ein bisschen fancy sind. Und die kommen mit Metallschwertern. Und jetzt hört euch mal kurz dieses Spielerlebnis an. Ihr habt drei Schwerter dabei. Diese drei Schwerter teilen den Tisch sozusagen in verschiedene Regionen, in sozusagen drei Regionen. Also wenn du die Schwerter so nicht kreuzt, sondern Spitze an Spitze stellst, dann hast du diese drei Regionen. Also hast du sozusagen so eine Art Board simuliert. Und dann verteilst du diese Schildtoken verdeckt einfach auf dem Tisch in diese drei Felder.
Ja.
Genau. So. Und jetzt, ich weiß nicht, ob du dann mit einer Hand anfängst, aber du suchst jetzt Excalibur. Das heißt, du suchst dieses Schwert. Und was passiert? Jeder zieht sich pro Runde eins dieser verdeckten Schildtoken auf die Hand, wählt aus, welchen Schildtoken er aus seiner Hand ausspielen will und dessen Effekt er nutzen will. Und es geht so lange, bis einer Excalibur findet.
Wow.
Und da steht drin, Backstabbing, what the fuck, hin und her. Und jetzt denkt ihr doch, okay, ist ein simples Spiel, ne? Also, macht jetzt nicht viel. Leute, wir sind jetzt bei einem Betrag von fast 365.000 Euro.
Ja, stark.
Ich bin gerade wirklich ohne Scheiß, ich bin überrascht, wie viel Geld die Leute gerade bereit sind, für Brettspiele auszugeben. obwohl der Markt eigentlich relativ
tot, er sieht ruhig aus oder erscheint sogar tot, Alter. Weißt du, so nach dem Motto?
Aber erscheint er tot oder erscheint er tot, weil wir gerade übersättigt sind?
I don't know, Alter.
Ich keine weiß. Ahnung.
Phil, was sagst du denn? Bist du gerade auch übersättigt oder bist du gerade Feuer und Flamme fürs Hobby?
Ich bin gerade Feuer und Flamme übrigens fürs Hobby, aber auf eine andere Form. Muss ich vielleicht kann gleich dazu was sagen.
Na, prinzipiell spiele ich nach wie vor gern und kauf nach wie vor Spiele. Aber ich weiß nicht, mein Problem oft ist so, dass es mich extrem traurig macht, wie viele Spiele ich im Regal habe, die einfach nicht gespielt werden. Und da denke ich mir dann schon, hey, spiel doch, zock doch lieber das, was du hast, bevor du dir ständig immer irgendwie den neuen Scheiß kaufst. Ich meine, ich glaube, ihr kennt es alle. Ich bin schon selektiver geworden, aber kauf halt immer noch einfach viel zu viel.
Unsere Hörer denken jetzt, dass du eine Sammlung hast, aber da du hast weniger Games in deinem Hauptregal, Stefan in seiner Fuckboy-Schublade hat.
Ist so. Also ich hab sicher maximal vielleicht so 100, 120 Spiele.
Okay, das ist doch viel. Sorry, ich habe gedacht, du hast 20.
Ja, aber wenn du halt auch die ganzen kleinen Scheißspiele halt dazu zählst. Aber im Endeffekt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Kallax-Fächer. Könnt ihr euch ausrechnen.
Ja, okay.
Ist nicht zu viel. Aber es ist mir trotzdem zu viel. Und weiß nicht, du hast halt Spiele da rumstehen, die hast du einmal gezockt und spielst du nicht mehr. Das ist eher das, was mich am Hobby gerade abfuckt. Das ist halt zu viel Scheiße.
Ich sag's dir, weg damit. Einfach bei eBay reinstellen, für 1 Euro bieten lassen und fertig ist die Geschichte. Wenn du dann Spielepakete machst und die gehen dann für 15 Euro weg, hast du jemanden, der dir den Abfall, den du als Abfall bezeichnest, wegnimmt. Aber wenn du jetzt einer bist, und ich betone das immer wieder, wenn du einer bist, der sagt, mein Spielregal ist, also was heißt mein Spielregal, sondern die Spiele, die ich nicht zocke und die ich eigentlich nicht mehr will, die sind für mich immer noch ein Wertgegenstand, dann hast du ein Problem. Weil dann denkst du dir, nee, für den Preis gebe ich es nicht weg. Ja, Bruder, das Ding verschimmelt doch bei dir.
Guck dir Dominik an, Digga. Der hat sich eine Wohnung gebaut aus einfach Spieleschachteln, die er nicht verkaufen kriegt.
Na, hey, Sedgwick, das ist es überhaupt nicht. Die Spiele, die ich zu Hause habe, ich bin von jedem dieser Spiele überzeugt. Ich habe den ganzen Müll habe ich ja schon längst aussortiert. Aber die Spiele, die jetzt im Regal stehen, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das geile Dinger sind. Das Problem ist einfach nur, dass es zu viele sind. Und ich mag halt ein Spiel nicht nur einmal spielen, sondern ich mag ein Spiel 4, 5, 6 Mal spielen, dass ich halt wirklich dieses Spiel auch kennengelernt habe.
Sei doch froh, dass du dieses Kennenlernen immer wieder von Neuem hast. Es ist doch geil.
Ja, schon. Aber da stehen Spiele im Regal, die stehen seit 2 Jahren ungespielt da, aber ich habe ultra Bock drauf, aber dann sind in der Prioritätenliste doch andere oder Spiele weiter drum oder ich habe nicht die Gruppe gerade für das Spiel oder so. Ja, das ist halt so, weiß nicht, ist nicht so, dass ich die Spiele nicht zocken will, sondern dass halt einfach oft das Timing nicht passt. Aber ich habe die Spiele schon so, bin schon so sehr davon überzeugt oder stehe immer noch hinter dem Kauf, dass ich weiß, ich will die unbedingt irgendwann mal spielen. Und das mit dem Verkaufen, Alter, ohne Scheiß, ich finde, es gibt nichts Ätzenderes, als mit Leuten schreiben,
die Feichen, Sachen zu Alter, posten, du schreibst das mit niemandem, ich habe dir gesagt, eBay. Guck mal, hey, ich Leute, hab
null Bock zu Leute mit jeder Dirne, weißt du, mit jeder Dirne auf Tinder ja, und so, schreibt man immer, weißt du, mit jeder Dirne, die einen geliked hat, direkt zurückliken und sagen, hallo, hi, wie geht's, Smalltalk, immer wieder das Gleiche, aber mal kurz mal ein Huni machen oder was, um mal ein Game mal freizugeben.
Man sucht schon lange.
Es zahlt ja niemand mehr
was. Ja, weil du nur Scheiße gekauft hast dein Leben lang.
Hast du es gehört? Jetzt sagt er doch.
Genau, das hast du gesagt.
Niemand was dafür. Ja, ja. Guck mal, jetzt erkläre ich dir mal was. Ich habe vor.
Hey, nee, pass auf.
Nur damit du mal raffst, wie man Spiele los wird.
Nee, kurze Story. Hey, ohne Scheiß, ich habe jetzt beim Alpenzocken einen Haufen Spiele verkauft und ich glaube, jeder, der die Liste gesehen hat, weiß, dass das alles Ehrenmannpreise war.
Ja, du bist gefickt worden. Du bist beim Alpenzocken so gefickt worden.
Was gab's denn eigentlich? Timo, was war mit dem einen Game? Was war mit Kemet?
Also Timo ist unten durch.
Was war mit Kemet? Erzähl mal.
Alex hat 20 Euro verkauft. Was bei Kemet war, ich habe Kemet reingestellt für 30 Euro, zwei, dreimal gespielt und Timo wollte das kaufen. Dann kam dieser Bastard Fredel daher und hat angeschrieben, hey, er verkauft das Spiel auch für 30 Euro plus Erweiterung. Dann haben die irgendwie so einen Baxter-Deal gemacht an dem Tag, wo noch Anreisetag war. Ich habe das Spiel natürlich schon eingepackt, habe das dann im Endeffekt umsonst auf den Berg hinaufgeschleppt, weil dieser... Also, ich weiß nicht, wer von den beiden ehrenloser ist. Ob jetzt Timo, weil er einfach ein fucking Dealbreaker ist, oder Fredel, weil er einfach der krasseste Snitch ist, der sich irgendwo hineinzeckt und
aber Phil, der Markt regelt. Der Markt regelt, Bruder.
Aber alle beide war eine richtige Huso-Aktion von allen beiden.
Der Markt wirklich regelt.
Also, vor allem, das war ja auch nicht so ein einfaches Ding, sondern sie haben das ja auch noch
mal. Was ist das für ein Links, das du repräsentierst mit deiner Markt regelt?
Ich will dich einfach nur provozieren, ja, Junge.
Ja, ich weiß, aber trotzdem ist einfach beschissen und also das war wirklich eine der asozialsten Aktionen.
Ich hätte einfach ein Loch in Fredels Game geboxt, fertig aus. Ich hätte gesagt, Fredel, wo ist dein Kemet? Hätte einmal mit der Faust reingeboxt.
Ja, ich habe es dann Alex für einen 20er verkauft. Dann habe ich Timo gesagt, schau, das hättest du sein können, hättest du noch Geld gespart.
Digga, am Abreisetag, alles war schon gepackt, er steht mit seinem scheiß Kemet vor jedem, weißt du, wir räumen die Kühlschränke quasi aus, hier nimm du noch Apfel, hier nimm du noch das, keine Ahnung, nimm noch das und hier und alles mit und so. Und er steht da mit seinem Kemet. Nimm einer bitte das Kemet, bitte, ich habe das schon mitgebracht. Für ein Zwanni.
Ich krieg Ärger von meiner Frau.
Ich glaube, Alex hat es dann gekauft, kannte es noch nicht mal, hat es dann einfach für ein Zwanni oder so genommen am Ende.
Aus Mitleid, weil der Typ so genervt hat, wie so ein Bettler in der Innenstadt, der dich nicht loslässt. Ich habe das erlebt in Mallorca, auf Mallorca hier, wo ich am Ballermann war. Da kommen dann diese Strandverkäufer an, diese Sonnenbrillen und alles haben. Und die geben dir dann so die Hand, sagen, hello, my friend, geben dir die Hand. Und wenn du dir die Hand zurückgibst, dann lassen die dich nicht eher los, bis du was gekauft hast. Und so hat Phil das aber im Zock auch gemacht.
Ja, Timo und Fredel. Und sie haben es dann nach 5 Tagen vor seinen Augen immer wieder zelebriert, dass sie den Deal gebrochen haben und fanden das auch noch total lustig. Und der Hass hat so richtig hochgeschaukelt.
Ganz kurz, ich will dir mal einen Profi-Tipp geben, okay?
Oha.
Wie du ganz schnell viele Games loskriegst. Wenn du irgendwann mal irgendwas kaufst, wo du einen großen Karton bekommst, dann behältst du diesen Karton und dann guckst du dein Regal genau durch. Und wenn du einer bist, der weiß, diese Games müssen eigentlich raus, weil ich habe keinen Bock mehr, die aufzutischen, dann packst du alles in diesen Karton, aber vorher machst du die Bilder und dann packst du alles in diesen Karton, machst den Karton zu, die Bilder stellst du bei eBay rein. Leute, nicht mehr eBay Kleinanzeigen benutzen. Es ist dumm. Bei eBay zahlst du keine Gebühren mehr. Es ist einfach nur eine Auktion. Dann startest du das Ding am Ende nach 7 Tagen oder 10 Tagen, endet das Ding, du guckst drauf, ist gekauft worden, ob das jetzt 1 Euro ist oder ob das jetzt, keine Ahnung, ist, dann ist es weg, dann versendest du diesen Karton und fertig.
Kann man die Auktion auch noch abbrechen, wenn einem das nicht zu viel,
nicht viel genug wird? Du kannst einen Mindestpreis eingeben, wenn du sagst, der Mindestpreis ist 50 Euro, dann ist der versteckt und der die Auktion gewinnt, bekommt dann eine Info, oh, du hast 48 Euro geboten, du hast den Mindestpreis nicht erreicht, der Artikel wird neu eingestellt.
Also wenn jemand sich bereit erklären will, zu mir zu kommen und meine gesamte Sammlung bei eBay Kleinanzeigen reinstellen würde für mich, biete ich eine Provision von 5%.
Stark.
Dann kann ich mir
nämlich zwei Flipper holen. Nur mal so dahingestellt. Also wie gesagt, ich
morgen nur die schoresüchtigen Obdachlosen schwimmen bei ihm vor der Tür, die den Podcast hören, halt eben so, es klingt voll gut, da kann ich mir wieder einen Schuss setzen. Ich mach kurz hier Fotos hier.
Ich glaube, dass man sich mit Schore keinen Schuss setzt. Doch, Bullshit, wohl. Boah. Ich habe gerade Schore mit Methadon verwechselt, sorry, aber Stefan, du bist ja der Drogenprofi hier, hab ich
vergessen. So ein Ding.
Ganz kurz noch 2 Dinger, die sage ich, da will ich.
Ey, Selchuk, jetzt halt mal deine Fresse, Mann, du laberst hier seit 20 Minuten über Kickstarter-Scheiße.
Da will ich nur ganz
kurz. Und ich denke mir, was mache ich hier?
Da will ich nur ganz kurz sagen, was für Beträge wir da eingespielt haben. Leute, Endeavor die Tiefsee bekommt eine Erweiterung, hat über 300k eingespielt. Let's go, Endeavor die Tiefsee ist immer noch am Start. Und jetzt kommt's, Alter, das hat mich übelst geschockt. Wir haben doch über Deep Regrets geredet, Stefan.
Ja.
Deep Regrets hat kein Scheiß jetzt. Es war in Pounds drin, also in Pfund, ne? Und es hat in Euros hat es 750.000 Euro eingespielt, dieses Game. Das Game, was du letztens gezockt hast.
Jetzt neuerdings mit dem Reprint jetzt noch.
Nein.
Aber es sieht ja auch schön aus.
Pass auf. Die Kampagne war mit auch geil. Jetzt hat der Typ auf kurz oder knapp einfach die Erweiterung rausgehauen, die jetzt ein paar Fischen mehr kommt. Dann hast du natürlich die Haustiererweiterung, kannst deine Haustiere mitnehmen und so und noch ein paar Dinger mehr. Jetzt ist der Typ schon bei fast 400.000 Euro. Der Typ hat innerhalb von einem Jahr hat der die Mille geknackt. Mit dem Game. Mhm. Respekt, Alter, Respekt. Das kannst du mal sehen. Wenn wir zeichnen könnten, was wir alles schaffen könnten. Tja,
das Problem, wir können halt nichts.
Wir können halt nichts.
Das Problem ist halt, wir
lustig,
können
halt lustig nicht. Lustig sein.
Ja, okay. Mega ja, Skill, so korrekt. Oh Mann. Ja, lustig, dass du eben mal gedroppt hattest. Ich habe auch gezockt am Wochenende und wir haben eine Dreierrunde gezockt und später am Anfang und hat dann Svenja noch eingestiegen und zu viert weitergemacht. Wir haben Dice Miner gezockt. Lustigerweise hattest du das ja wieder mal erzählt und lustigerweise wieder mit Hausregeln, wie immer. Okay. Also grundsätzlich eigentlich schon mit richtigen Regeln, aber man hat ja so viele Würfel, wenn man die Deluxe-Version hat, dann hat man ja zwei komplette Würfelsets so. Und wir haben immer den Berg bis Rand voll gemacht, dreimal Rand voll gemacht, damit man ordentlich Würfel picken konnte, obwohl da ja normalerweise immer nur so eine Reihe tut man ja so Abstand irgendwie lassen. Wir haben alles Rand voll gepackt, Pickepacke, ein Würfel war leer, ein ganzer Sack und dann haben wir natürlich beim dritten Mal noch den Rest von einem anderen Sack aufgefüllt. Und dadurch ergibt es natürlich ein Ungleichgewicht vom Verhältnis von den Würfeln, die natürlich im Spiel sein können. Aber man hat wieder gesehen an dem Game, dass mit jeder Hausregel funktioniert das ganz gut und hat einfach wieder Spaß gemacht. Man muss aber auch dazu sagen, diese Deluxe-Box und ist der absolute Bullshit. Schrott und warum ist da ein Würfelbecher dabei und so, das ist einfach der absolute Müll, keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Und danach habe ich nochmal wieder ein Game rausgeholt. Das ist sowieso so schwierig. Ey. Ich habe das so häufig, wenn Leute hier bei mir stehen. Ich habe es lieber, wenn die Sachen mitbringen und dann zocken wir die Sachen, die die Leute mitbringen. Obwohl ich eigentlich viele Games habe, die ich auch gerne mal zocken würde. Aber ich habe momentan keinen Bock, irgendwie groß was vorzubereiten. Dann hatte ich angefangen, hier Uwe Rosenberg Fest für Odin vorzubereiten. Stehe dann vor dem Regal mit den Jungs. Was wollen wir zocken? Hatte so ein paar Games rausgezockt, die ich so aus dem FF erklären konnte. Dann haben wir Anachrony quasi gespielt. Natürlich wieder nicht mit den neuen Modulen, weil ich mir das alles noch nicht angeguckt habe, sondern wieder nur mit den alten Sachen. Und es hat einfach wieder Bock gemacht. Es hat einfach wieder Fets gemacht, obwohl es einfach nur so ein Anführungszeichen stumpfes Worker Placement Building ist das schon cool, dass du die Mechs immer mit den Arbeitern kombinieren musst, um sie auf dem Spielplan einzusetzen, während die Arbeiter natürlich in deiner Basis auch so arbeiten können und so. Es ist schon ein geiles Spiel. Aber auch wieder extrem überfordernd, wenn man das länger nicht gezockt hat und du packst diese Deluxe-Boxen aus mit 10.000 Kisten. Was war das noch? Was war das noch? Was war das noch? Das brauche ich nicht. Das kenne ich nicht. Das muss von einer neuen Erweiterung sein. Also Deluxe-Kisten haben schon, ist ein Fluch und ein Segen auf jeden Fall irgendwie auch zugleich. Aber meistens fuckt es mich einfach nur ab. Aber das Game war wieder einfach solid, hat einfach wieder richtig, richtig Bock gemacht.
Geil.
Ja.
Ich habe nichts gezockt.
Du bist gar nichts gezockt, Digga, Alter. Wieder mal, oder was? Abmahnung.
Ich war in Holland am Meer.
Abmahnung, Digga, wie willst du mir, was hast du da erlebt? Er möchte von dir sofort eine kleine Geschichte hören, halt eben, dass sich das auch auf uns auszahlt und auch für die Zuhörer, dass du nicht da warst, um was zu zocken, sondern irgendwie am Meer warst.
Ich habe Quallen gesehen, mir hatten irgendwelche Fische haben meine Füße berührt und ich war in Haarlem am Ende Ramen essen.
Als wäre das ein fünfjähriger Junge, der dir gerade von seinem Urlaub erzählt.
Ja, aber das ist das, was Phil immer meint. Das ist der absolute Albtraum, mit Chris irgendwo hinzugehen halt eben. Der geht dann einfach an den Strand einmal, ein paar Fotos machen, dann geht der Ramen essen und dann fliegt er wieder nach Hause.
Bruder, ich habe gebadet. Ich habe Federball gespielt, beziehungsweise hinterher haben wir den Ball genommen, weil der Federviech im Wind zu sehr weggeflogen ist die ganze Zeit.
Mit wem warst du alleine oder was?
Nee, ja, genau, ich war da, ich habe Federball mit mir alleine gespielt. Ich war einfach mit einer Freundin da und habe einfach einen entspannten Tag am Meer gemacht, Bruder. Ich meine, ist ja auch super schnell da, so. Es war über 30 Grad. Es war einfach, hat sich,
Hat's gelohnt, sagst du, oder was? Eben so.
Okay. Genau. Ja, war geil. Ich weiß gar nicht mehr, was ich Sonntag gemacht habe. Irgendwas. Ich weiß nicht mehr.
Ist egal.
Ich habe einfach nicht gespielt. Ich habe nicht gespielt, Leute.
Ich habe auch noch mehr gespielt.
Ah ja, gut, dann erzähl. Ja, das will Phil auch mal erzählen.
Ja, der kann ja auch mal erzählen. Deswegen war einfach nur, ich wollte nur sagen, wenn jetzt keiner was, wenn jetzt hier keiner was zu erzählen hat, wie bei den Beretta-Wissern, dann würde ich halt noch einen erzählen.
Okay, pass auf, Phil. Wenn du jetzt aber über irgendwelche langweiligen Drecksgames wieder redest, versuch es wenigstens kurz und spannend zu machen.
Digga, du hast gar nichts gezockt. Du hältst einfach mal bitte die Fresse da unten. Du kannst du hast keinen Anspruch auf gar nichts, wenn du nichts mit reinbringst. Weißt doch halt eben. Weißt du, jeder legt eine Muschi ins Töpfchen und kriegt zwei Muschis wieder raus halt eben so. Und wenn du keine Muschi.
Übelst sexistisch.
Und wenn du keine Muschi ins Töpfchen quasi reinlegst, dann darf man gar nicht mitreden.
Na, okay. Leute, wahrscheinlich kriege ich jetzt eh wieder einen Haufen Shit dafür, aber ich muss tatsächlich mal wieder eine Lanze für 18xx brechen. Wir haben
Montag
18 Chesapeake gespielt. Hä?
Nee, ist alles gut, mach weiter.
Ja, Digga, das bricht mir alles noch das Genick. Das bricht mir irgendwann alles noch das Genick halt eben. Alles, was ich hier, mit Blut, Schweiß und Tränen aufgebaut. Zuerst schleppt der Seldschuk den Geek-Punkt quasi an halt eben, der sich zu einer.
Der uns komplett backstabbt,
Alter. Weißt du, und dann kommst du mir hier quasi noch mit Phil. Der Daniel bricht mir weg. Das ganze Ding, Alter, ist doch nur noch quasi am Bröckeln hier, oder?
Du hast Phil angeschlappt, weil du mit dem irgendwelche Deals in Österreich machst, Alter.
Digga, er wollte da
Veranstaltungen
machen und ich will da gerne abgesagt halt eben, Digga. Geil, wir
fahren halt eben. Dein Kumpel, Junge.
Ja, du fährst da hin. Nee, grundsätzlich, dafür, du hast recht, Phil ist dann quasi mein Kumpel. Aber warum fährst du dann zu meinem Kumpel dann dahin und biken und bietest dich so an und so weiter und so fort? Ausnutzen. Ja, du bist einfach so ein ekelhafter Mensch einfach. Und jetzt die ekelhafte Menschen müssen jetzt mal kurz Ruhe sein, damit der Phil jetzt mal in Ruhe erzählen kann.
Wir wollen es hören. Erzähl spannend.
Meine Fresse kurz halten, weil ganz im Ernst, von euch hat noch niemand ein 18xx-Spiel gespielt.
Und nein.
Am Alpenzock muss ich sagen, ich habe insgesamt 3 Partien 18MS gespielt. Und ohne Scheiß, ich bin immer noch zur felsenfesten Überzeugung, dass das jedem Einzelnen von euch und wahrscheinlich allen aus der Community extrem taugen wird.
Das ist dasselbe wie mit Prostatamassagen. Alle denken, Finger im Arsch ist übelst beschissen. Aber wenn man dann einmal 2 Finger im Arsch hat und mal ordentlich die Prostata wegmassiert bekommt, denkt man, man ist irgendwie im Himmel, Alter. Vielleicht ist es mit 18xx dasselbe. 18xx ist quasi die Brettspielvariante der Prostatamassage.
Der Brettspiele. Ist so. 18xx ist vergleichbar mit einer Prostata-Bahn.
Alle denken, was im Arsch kriegen ist scheiße, aber es ist super insane gut. Dann ist 18xx wahrscheinlich das Beste, was man spielen kann. Okay, ich probier's aus, du hast mich.
Ja. Ey, du würdest lieben, mach das. Nur um das mal so ein bisschen zu veranschaulichen. Ich habe das Spiel gezockt mit Alex, Bob und Sebo. Alex und Bob, wer sie kennt, ich glaube, die haben über 50 Partien Twilight Imperium gespielt.
Gell? Einmal die Woche spielen die
das. Das ist schon mal eine Hausnummer. Ja, mindestens einmal die Woche. Dann Sebo, der Freund von Yvonne. Sebo eigentlich hatte null, bevor Yvonne kennengelernt hat, null mit Brettspielen zu tun. Yvonne halt hatte natürlich dann ins Hobby reingezogen. Der kam ja auch zum ersten Mal Alpenzock eigentlich nur wegen dem Wandern. Er hatte überhaupt keinen wirklich Bock auf Brettspiele. Auf jeden Fall habe ich das Game mit den drei gezockt. Hey, und alle drei von jemandem, der mit Brettspiel wenig am Hut hat, bis zu den Leuten, die Hardcore Twilight Imperium Spieler sind, haben das Ding gefeiert, aber so krass, dass jeder danach gleich noch eine Partie spielen wollte. Das Problem war dann aber, dass natürlich Dominik und Björn es wieder ein bisschen verkackt haben und Alex und Bob dann in eine weitere Partie von einem bisschen fortgeschrittenerem 18xx-Spiel
reingelabert
haben, was die dann natürlich 18 Rheinland. Mhm. Und das hat die anscheinend so abgefuckt, dass sie dann natürlich wieder abgeturnt waren. Davor schön angefixt und dann
hat Dominik es wieder verbaselt oder was? Hat Dominik es wieder abgebracht?
Hat es wieder verkackt.
Quasi, sie sind fast durchs Licht getreten und dann sind sie jetzt doch wieder bei Twilight Imperium wieder das Volk der Nabu halt eben zum 10. Mal zum Sieg bringen. Halt eben auch nicht
aber
schlecht.
Aber ohne Scheiß, hey Leute, ich kann es nur jedem und jeder sagen, hey, probiert das aus und ihr werdet nicht enttäuscht sein. Fangt halt nicht gleich mit einem ärgsten Brecher an, aber es ist einfach ein absolut geiles Spielsystem. Und das Geile an dem Ding ist, wenn du mal mit einem Spiel wie 18MS anfängst, dann hast du mal die Basics drin und dann kannst du dich halt so Stück für Stück zu den richtig, richtig, richtig geilen Dingen hocharbeiten, indem du einfach nur dann 5, 6 Zusatzregeln lernst. Weißt du lernst einmal die Regeln, die eh schon nur 8 oder 10 Seiten haben. Das Spiel hat ja extrem wenig Regeln, aber gibt dir halt so viel Tools und so viel Werkzeug an die Hand, dass du im Spiel einfach wahnsinnig viel machen kannst. Es ist extrem interaktiv, extrem auf die Fresse. Es ist, weiß nicht, du kannst ja die gemeinsten Aktionen abziehen. Also wenn euch dieses Spiel nicht gefällt, dann da habe ich absolut keine Menschenkenntnis. Aber so wie ich jeden von euch einschätze, würdet ihr das auf jeden Fall feiern.
Ja, ist schwierig. Du kommst ja nie bei den Digger-Wochenenden vorbei, das dann hier mal vernünftig zu zocken, so halt eben, das wird sich nie ergeben. Phil, halt eben, dass du uns leid hast. Dieser Kelch, der wird einfach an uns, der Kelch wird einfach an uns vorübergehen, Chris. Da haben wir einfach nichts.
Nee, wir wollen doch hier dieses, ich würde gerne dieses Weltraum-Dings spielen.
21 Moon, ich glaube, Dominik hat sich's geholt. Ist jetzt in Europa ausverkauft. Dominik hat eins der letzten bekommen, glaube ich.
Okay. Ja, dann hast du ja Glück. Chris, kannst du ja dich wieder reinzecken und einfach mitzocken.
So machen wir das.
Und dir erklären lassen und alles drum und dran.
Wenn ich mal wieder ein Brettspiel spielen sollte.
Falls du mal jemals wieder ein Brettspiel spielen solltest, dann eben. Ich habe auch mal wieder noch, wo wir dann mit Anachrony fertig waren, noch einen kleinen älteren Schinken gezockt und wir haben Manhattan Project Energy Empire nochmal wieder aus dem Regal gezockt und haben ein paar Gebäude gebaut, Strom produziert, die Umwelt verschmutzt und so weiter und so fort. Als ich das zuletzt gezockt hatte, am Anfang war ich super begeistert, dann war ich sehr ernüchtert irgendwie. Und jetzt hat es wieder so ein bisschen, hat halt eben Spaß gemacht, war eine angenehme Runde, hat sich wieder fluffig gezockt. Und ich habe mich aber heute hingesetzt, nachdem ich danach, alle waren weg, habe ich trotzdem noch komplett ein Fest für Odin weiter vorbereitet. Plus Norweger-Erweiterung. Ihr wisst, ohne Norweger-Erweiterung halt eben ist ein Fest für Odin ja unspielbar. Habe ich beides noch vorbereitet und will jetzt demnächst unbedingt nochmal das Ding entzocken. Und habe mir jetzt endlich mal von Manhattan Project den ersten Teil, die Anleitung, mal aus dem Ding rausgenommen. Und habe mir das aufs Scheißhaus gelegt und werde mich jetzt mal einarbeiten. Dann werde ich demnächst mal ein paar Atombomben bauen und testen.
Boah, Scheißhaus, das ist so ein ekliges Ding.
Du hast die erste Version von Manhattan Project nie gezockt?
Nee, die habe ich mir danach geholt. Okay. Ich hatte erst den zweiten Teil und dann den ersten.
Die einzige Version, die ich gezockt habe.
Ja, und die wollte ich einfach mal austesten.
Ist echt nett. Ist echt nett.
Ich glaube, ich habe den dritten hier, ne? Ich weiß es gar nicht. Doch, ich habe den dritten, habe ich hier.
Ja, das ist wie bei Alien 3. Der dritte Teil ist meistens scheiße. Ich
kann sagen, dass es beschissen ist.
Was sagst du, Phil?
Ja, ich habe nur dieses War Machine.
Ja, das, gut, das ist so übelst abgekauft. Das hat der Baldi sich gekauft geil. Und das ist immer ein Indiz dafür, dass ein Spiel scheiße ist.
Ja. Dominik sagt auch, dass das richtig beschissen ist, aber es
Dominik findet alles geil. Scheiße, was er nicht hat. Dominik ist der übelste Knecht, bei dem, wenn das so gar nichts geben hat, so, der beim Brettspiel sagt. Dominik ist der größte Gatekeeper, den ich jemals erlebt habe, Alter. Der Typ ist ein richtiger Neandertaler.
Aber er hat auch oft sehr coole Spiele am Start, muss man auch sagen. Also, ja. Fairness halber, Dominik kredenzt zu 90% geilen Scheiß. Also, kann jetzt niemand was anderes behaupten.
Nee, da kann niemand was anderes behaupten. Aber zu 90% ist die Wahrscheinlichkeit auch da, wenn du was vorstellst, dass es schon direkt zerfickt wird und mit langen Gesichtern einfach so schweigend mitgezockt, im besten Fall schweigend mitgezockt wird.
Ich hatte mit Dominik meine beschissenste Brettspielerfahrung ever.
Ich auch bestimmt.
Wir haben uns in.
Ich auch.
Wir haben uns in. wer
nicht? Liegt an Dominik, glaube ich.
Nee, wir haben uns in München bei Inga getroffen und ich habe Triumph and Tragedy vorbereitet. Ist so eher in der Wargame-Bubble, so ein Klassiker. Block-Wargame, Amerika, Russland, Achsenmächte gegeneinander. Und du kannst, das Spiel beginnt halt in der Zwischenkriegszeit und der Zweite Weltkrieg muss nicht ausbrechen. Du kannst das Spiel auch quasi wirtschaftlich gewinnen oder technologisch oder, okay, es kommt zum Krieg und du mähst halt den Gegner weg. Auf jeden Fall, Dominik, habe ich das Spiel halt vorbereitet, erklärt und du hast schon gemerkt, dass Dominik halt so bei, nach 10 Minuten Regelerklärung schon komplett ausgestiegen ist. So war ihm einfach zu viel, hat er nicht mehr aufgepasst. Und ich habe halt so eine der Siegbedingungen erklärt und danach war bei ihm Schluss. Da hat er nicht mehr zugehört. Was dazu geführt hat, gell, das Spiel ist ja eigentlich sehr episch, spielst du so 4 bis 6 Stunden, hast du richtig geile Zeit. Und was macht Dominik? Er grindet einfach diese einzige, auf diese Siegbedingung hin, macht nichts anderes im Spiel, zackt jeden am Tisch ab, indem er einfach das Spiel nicht spielt, sondern dieses Minigame in dem Spiel, kommt natürlich dann auch dem Sieg sehr nahe, halt nach knapp anderthalb Stunden statt 4 bis 6 Stunden Epicness. Alter, ich habe mich so auf das Spiel gefreut und durch seine Sturheit hat er es mir einfach so krass vermiest.
Typischer Dominik-Move, Alter. Abgefuckt.
So einfach, hey, ich habe keinen Bock auf das Spiel, ich möchte, dass das jetzt möglichst schnell zu Ende ist, ich mache jetzt einfach so mein Ding und schaue, dass ich da irgendwie durchkomme und wenn ich nicht gewinne, ist mir auch egal, aber das war so, hey, komm, lass dich doch auf das Spiel ein, ich lasse mich auch immer auf deine Spiele ein. Das hat mich, Dominik, wenn du das hörst, das hat mich sehr, sehr verletzt und abgefuckt.
Chris meint, Chris findet es jetzt ein bisschen witzig, aber letztens kam er ja auch und hatte dieses kleine Kartenspiel auch damit. Wie hieß das nochmal, Chris? Auf dem Digger-Wochenende, dieses kleine Kartenspiel mit den Herzen und so, wo man sich gegenseitig so Sachen wegdribbelt und so Kristalle sammeln muss.
Glaubst du, ja. Chris hört dich gerade?
Er ist einfach weg, da kommt er wieder. Er ist einfach weg, hatte nicht mal seinen Kopfhörer mit. Wie heißt das Spiel, was wir dir auf dem Digger-Wochenende kaputt gebogen haben?
Auf dem Digger-Wochenende habt ihr mir ein Spiel kaputt gebogen?
Timo und ich, das haben wir auch so die Regeln die ganze Zeit so gebogen, immer nur auf einen, bis es dann, also so, wo es dann gar keinen
Ach
Spaß
so,
gemacht hat.
Ach so, wo wir dieses blaue, das kleine blaue,
Odin?
Mit Adel? Nee.
Odin?
Nee, warte, redet weiter, ich geh ihm gucken.
Ja, okay. Übrigens habe ich auch bei Phil auf dem Ding, auf dem alten Zock ein Spielbrett kaputt gebrochen. Ausgepackt, bam, Spielbrett durchgebrochen.
Es war für die Krone.
Ja, für die Krone, ja, genau. Er wollte für die Krone als Ding ins angepriesen, dann hat es kurz raus für einen kleinen Zock zwischendurch. Dann haben Timo und ich das Ding so gebogen, dass das Ding direkt im Arsch war nach 30 Sekunden halt eben so, ja, okay, dann macht, so macht das Spiel ja gar keinen Sinn. Ja, aber was ist, wenn man so spielt? Ja, aber dann macht das, dann so spielt man das aber nicht. Ja, aber wie? Das kann man ja jetzt so spielen, so eigentlich. Die ist alles regelkonform. Ja, aber so funktioniert das nicht, dann macht das ja auch keinen Spaß. Ach so, ja gut, dann, Gott sei Dank, pack die Scheiße schnell weg. Tu sie hinten am Schrottwichteltisch legen.
Ja, was halt bitter ist, wenn du so ein Game halt, wenn es ein komplexeres Game ist, du hast das echt übelst vorbereitet. Und dann wird es halt innerhalb von...
Wenn es so ein längeres Ding ist, ne?
Wenn dann ist halt wirklich bitter. Ja, aber wenn es ein kleines Kartenspiel ist, wo du dir denkst, das habe ich auf Sponti gekauft, komm, lass mal ausprobieren. Und nach den ersten 2 Runden sagt einer, komm, scheiß drauf, pack den Scheiß weg. Dann weißt du halt genau, okay, weg damit, fertig.
Das ist die Sache auch, okay. Okay, Leute, ich würde sagen, wir packen es irgendwie für heute mal unsere 7 Sachen, Leute. Wir sind nächste Woche wieder quasi für euch da. So Gott will, kommt der Podcast online wieder rechtzeitig an den Start. Und ja, Leute, vielen Dank für euren Support, vielen Dank fürs Reinschalten. Schreibt gerne nochmal bei Spotify, gerne nochmal ein paar Kommentare, Rezensionen. Leute, wir freuen uns, das treibt den Algorithmus an, das treibt noch ein paar fremde Leute hierher, die wir dann quasi für unsere Zwecke halt eben als Worker missbrauchen können, Leute, für irgendwelche Projekte, die wir nie vervollständigen werden, Leute. In dem Sinne, ey, allerbesten Dank und in dem Sinne, bis dann. Ciao.
Kuss geht raus. Ciao.
Peace, Leute.